das ist nämlich jetzt der Punkt, wie viel Schlaf brauche ich denn? Man braucht so viel Schlaf, dass man aufsteht und sich erholt fühlt. Das ist eigentlich so der eigentliche Parameter, um zu sagen, ist der Schlaf erholsam, ist der gut, ist der von der Dauer ausreichend und ist der von der Qualität ausreichend. Wenn ich morgens aufstehe und mich gerädert fühle, dann ist irgendwas nicht gut. Wenn ich morgens aufstehe und fit bin, dann mache ich eigentlich viel richtig, ohne das vielleicht bewusst zu machen.
Ja, dann ist es heute wieder soweit und endlich nehmen Franzi und ich eine neue Brain Talk-Folge für euch auf. Und ich glaube, jetzt darf ich die Franzi nämlich auch wirklich Ärztin betiteln. Und ich freue mich einfach riesig. Franzi, herzlich willkommen, dass du zurück bist als offizielle Ärztin im Brain Talk, im Beauties and Beasts Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich enorm, dass wir das jetzt heute aufnehmen, weil ja die letzte Zeit doch sehr vollgepackt war und ich da wenig Zeit hatte, so schöne Sachen zu machen, wie eben einen Podcast aufzunehmen. Und nachdem ich mit meinem Staatsexamen fertig war, habe ich dich direkt angeschrieben und habe gesagt, Johanna, wir müssen durchstarten, wir müssen jetzt noch mal eine Folge aufnehmen, bevor der Stress des Lebens, sage ich mal, wieder losgeht. Und ja, deswegen machen wir heute die Folge und ich freue mich extrem.
Und ganz, also an alle, die jetzt gerade zuhören, erstmal, wie krass ist das, muss ich selber auch sagen, Franzi, und hoch anerkennen und die hoch anrechnen, dass du direkt nach dem Staatsexamen, das ist wirklich nur wenige Tage her, und bei dir war jetzt viel los die letzten Tage, so, ich habe ein bisschen Luft dazwischen und man könnte ja auch meinen, ein Mensch sagt dann, oh, das ist mal ganz angenehm, ich schnaufe mal ein bisschen durch, lege mir mal keine Termine. Nein, du kommst auf die Idee, schreibst mir, Johanna, ich habe ein bisschen Luft, lass uns einen Podcast aufnehmen für Beauties and Beasts, für die Hörerschaft, die dabei ist, die Bodybuilding-Bubble. Und das ist so geil, Franzi. Also wirklich an der Stelle mal ein riesen Danke an alle, die da draußen, die das genauso geil finden. Hey, supporte die Franzi, was das Zeug hält, wie ihr es nur tun könnt. Ich schätze es unglaublich, denn die Franzi macht es einfach aus freien Stücken. Ja, krass. Das direkt mal vorweg. Und jetzt, Franzi, auch um einfach mal die Hörerschaft, bevor wir ins eigentliche Main-Thema heute einsteigen. Ihr Lieben, müsst euch noch gedulden, denn ich will unbedingt auch mal alle abholen, was gerade bei der Franzi eigentlich abgeht, wie sie jetzt zu ihrem Arzttitel auch gekommen ist. Denn der Titel ist das eine, das andere, was da so dahinter steht, das andere. Franzi, bericht uns mal, was ging bei dir jetzt eigentlich so die letzten Wochen, Monate ab?
Ja, man kann eigentlich sagen, was ging so die letzten Jahre ab, weil es ist mir aufgefallen, dass dieses Studium einfach über 6 Jahre ging und jetzt endlich einen Abschluss gefunden hat. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich in diesen 6 Jahren Studium einfach 4 Wettkampfsaisons gemacht habe. Das muss man sich vorstellen. Also es ist mir so selber aufgefallen, wo viele am Anfang, als ich gesagt habe, hey, ich studiere Medizin und außerdem will ich gern Sport machen, haben so viele, ach ja, das wird nie und nimmer was, ne? Lass die mal reden. Und jetzt kann ich zurückblicken und sagen, ich habe es sogar 4-mal gemacht. Und es geht alles, wenn man das will. Das ist so ein sehr, sehr nices Learning, was ich aus diesen 6 Jahren gezogen habe. Und ja, und was jetzt in den letzten Monaten eigentlich passiert ist, nach meiner Wettkampfsaison, das war ja in meinem praktischen Jahr, das ist der letzte Teil vom Medizinstudium, also ein Jahr ist man da in der Klinik und geht dadurch die Chirurgie, die innere Medizin und ein Wahlfach, jeweils 4 Monate. Und nach meiner Prep war ich nochmal 4 Monate in Salzburg für mein praktisches Jahr im Teilgebiet Chirurgie. Also ich habe da vor allem Unfallchirurgie gemacht, war auch in der Allgemeinchirurgie und ja, war dann sozusagen 4 Monate mehr oder weniger im Ausland, zwischendurch mal hier. Salzburg ist ja gar nicht so weit weg von mir. Also ich wohne hier in Stuttgart, das sind ungefähr 3,5 Stunden Fahrt. Und da habe ich natürlich alles so richtig nochmal genossen, neben dem Arbeiten, da echt viele Kontakte geknüpft, viel unterwegs gewesen. Manche haben es in der Story gesehen. Ich war total viel wandern auf den Bergen und alles war richtig schön. Hat mir enorm gut da gefallen. Und als ich zurückkam, musste ich dann mich wirklich buchstäblich auf den Arsch setzen und habe dann 2 Monate lang nur fürs Staatsexamen gelernt. Also da war wirklich einfach in meinem Leben nichts anderes los, als zu lernen. Das habe ich mir aber auch selbst so ausgesucht, weil ich gesagt habe, in der Zeit, wo ich in Salzburg bin, will ich das da genießen und danach ist ein Cut und dann weiß ich, jetzt muss ich aber auch voll durchziehen, damit ich im Staatsexamen gut abschneide. Das war ein persönliches Interesse von mir. So nur bestehen ist, ja, kann man auch als Ziel sich setzen, aber ich wollte auch echt gut sein. weil ja, mein persönlicher Anspruch, mündliches Examen, ja, es war ein Teil schriftlich und ein Teil praktisch auch mit dabei. Und ich dachte für so für mich selbst, da will ich nochmal richtig zeigen, was ich drauf habe. Letzte Prüfung in dem ganzen Studium. Und da habe ich mir natürlich auch selber hohe Ziele gesetzt. Insbesondere auch, weil zwei von den Prüfern, die ich hatte, mir ein Stellenangebot gemacht haben, schon vor der Prüfung. Und dementsprechend wollte ich mich da nicht blamieren. Also habe ich eigentlich 2 Monate lang wirklich gelernt, gelernt, gelernt. Mein Sport natürlich nebenbei durchgezogen. Also das ist, wenn ich sage nur gelernt, dann heißt es immer, ja, Sport trotzdem. Weil, also weiß ich nicht, so 1 Stunde Training am Tag, das geht immer irgendwie und das braucht man auch für den Ausgleich. Zumindest ist es bei mir so. Und ich habe dann immer 2 Tage Training, einen Tag Pause und so 10 bis 15 Stunden am Tag gelernt. Das war mein Alltag über 2 Monate. Es war echt hässlich, aber es wurde belohnt mit ja, einem sehr guten Examen zum Abschluss und dann eben auch der Möglichkeit, tatsächlich zwischen 3 Stellen zu wählen. Ich hatte mich auch nicht mehr beworben, also ich habe mich wirklich nur, ja, eigentlich auch eine lustige Geschichte. Eigentlich habe ich mich nur auf 2 Stellen beworben und die dritte kam so dazu, ohne dass ich danach gesucht habe. Ja, dann hatte ich dann die Chance, entweder nach Salzburg zu gehen, an die Uniklinik, hatte dort ein Bewerbungsgespräch, habe eine Zusage bekommen und wäre dort dann für 9 Monate zur Basisausbildung hingegangen. Das macht man in Österreich so, dass die Ärzte dort erstmal 9 Monate durch verschiedene Abteilungen rotieren und sich dann für ein Fachgebiet entscheiden. Oder ich hätte hier in die Rheumatologie gehen können. Und das ist ein Fachbereich der inneren Medizin, super, super spannend, ist ungefähr, ja, unter uns Medizinern der Fachbereich, wo so die ganzen Brains hingehen und wo viele andere sagen so, oh, Rheuma, da bin ich raus, weil voll kompliziert und kann jedes Organ befallen, Haut, Gelenke, alles Mögliche. Du musst jede Differentialdiagnose drauf haben, weil es kann halt auch alles andere sein. Und dementsprechend ist die Therapie auch sehr modern, sehr umfangreich. Und ja, also wenn man das schon so hört, dann denkt man sich, so könnte was für die Franzi sein. Und die dritte Möglichkeit war, Unfallchirurgie hier in der Nähe zu machen. Da hatte mich der Chef nämlich irgendwie, ja, der hat irgendwie, hat er meinen Kontakt gefunden, weil er wusste, ich interessiere mich dafür auch. Und hat dann gemeint, ja, wollen Sie nicht mal hospitieren kommen und wäre doch voll toll und es wäre viel schöner als Salzburg. Und das war so meine dritte Möglichkeit, wo mir natürlich auch, ja, das Herz brennt für, weil Unfallchirurgie beziehungsweise Orthopädie und die ganzen OPs, das mache ich seit meinem ersten Semester, habe ich da im unfallchirurgischen OP gearbeitet. Und es hat mich schon immer extrem, ja, interessiert und mir auch Spaß gemacht. Ja. Letztendlich musste ich mich für irgendetwas entscheiden und ja, entweder ich sage halt, ich mache was mit den Händen, was Praktisches, mache Unfallchirurgie oder ich mache was mit dem Kopf, gehe entweder nach Salzburg für die Basisausbildung und lass mir offen, was ich danach mache oder mache halt wirklich die Rheumatologie, wo der Chef persönlich dann nochmal mit mir telefoniert hat und das letztendlich den entscheidenden, ja, den entscheidenden Schwung gegeben hat, mich zu entscheiden. Und ich fange jetzt in der Rheumatologie an, habe den Prof dort als meinen persönlichen Mentor. Und jetzt kommt's gleich mal zum Berufseinstieg, die Möglichkeit, als Co-Autorin an einem Buch mitzuschreiben. Ja, und das schreibe ich mit 5 Chefärzten zusammen, also so 5 Chefärzte und klein Franzi, die Berufsanfängerin, schreiben ein Buch. Das wird richtig witzig. Aber ja, ihr könnt euch vorstellen, ich liebe sowas, ich liebe Dinge zu erklären, Dinge aufzuarbeiten und dabei persönlich auch was zu lernen. Deswegen freue ich mich jetzt riesig, dass ich auch erstmal hier wohnen bleiben kann. Salzburg läuft mir nicht weg und ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit, viel ins Ausland zu gehen über meine neue Stelle, weil es dort viele internationale Kongresse gibt. Die Rheumatologie ist ein riesiges Fach, aber leider gibt es nur ganz wenige von den Fachärzten in ganz Deutschland, nur so um die 300 Menschen, die das machen. Und das bei einem Fachbereich, der immer weiter wächst. Und jetzt habe ich 2 ganz, ganz wichtige Aufgaben in nächster Zeit. Nämlich einmal muss ich immer erklären, was der Unterschied zwischen Arzt und Doktor ist. Und diese zweite ist, dass Rheuma nicht nur die alte Oma mit schmerzenden Gelenken ist, sondern ganz, ganz viel anderes.
Sehr gut. Und da kommt mir direkt die Idee, Franzi, dass wir da auch, ich sage jetzt mal mittelfristig, gerne, wenn du dann auch da irgendwie so ein bisschen reingekommen bist, jetzt auch, ne, in den neuen Abschnitt, dein neues Kapitel, dass wir da gerne auch mal eine Folge zu machen können, weil ich bin davon überzeugt, gerade hier die Hörerschaft, die finden das auch sehr spannend. Und ja, dass man da einfach von dir mal genau zu den Themen so ein bisschen abgeholt wird, das fände ich richtig, richtig schön. Und einfach nur auch an der Stelle nochmal einen riesen, ja, herzlichen Glückwunsch. Das klingt so geil und da kommt viel und Gott, oh Gott, also ich freue mich einfach schon sehr.
Ja, ich mich auch. Und
Ja.
wenn wir da was zu Rheumatologie machen wollen, ihr werdet überrascht, ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch ganz viele, die auch zum Beispiel den Sport machen und in meinem Alter sind, die rheumatische Erkrankungen haben. Und das fand ich richtig spannend, zum Beispiel auch zu sehen, dass eben so viele Leute, wo man das gar nicht offensichtlich sieht oder denkt, eine rheumatische Erkrankung haben. Also echt spannend.
Mega spannend und Franzi, vor allem einfach wow, also einfach nur wow, wie du das alles stemmst. Und ich finde, was du am Anfang auch dieses Learning geteilt hast, ich hoffe, dass viele das für sich so ein bisschen auch mitnehmen, weil ich das ganz einfach nur inspirierend des Todes finde bei dir, wie du eben all deine Rollen mit einem, ja, man soll ja sagen, so Perfektionismus gibt es nicht, ja, aber wenn du halt was machst, dann machst du es halt so unglaublich gut. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, perfekt. Und das ist schon crazy, weil gerade was du gesagt hast, dieses, wie viele Leute sagen, na ja, ein Medizinstudium oder das ist so fordernd, die können dann nebenher nicht noch irgendwie mal regelmäßig überhaupt zum Sport gehen. Und wir reden jetzt bei dir nicht zum regelmäßig zum Sport gehen, sondern wir reden von auch wieder erfolgreiche Athletin und nicht nur das, ne? Also das ist wirklich, du bist da, finde ich, eine sehr große Inspiration für viele da draußen. Und das direkt mal zu Beginn, also wirklich mega, mega stark. Ja, und dann nimmst du dir jetzt auch jetzt noch die Zeit, dass wir diese geilen Braintalk-Folgen für die Leute machen. Das ist ein Riesengeschenk und ich hoffe, ja, viele Leute, die schätzen das auch so und sehen das. Lass uns gerne einsteigen. Bist du?
Ja,
Ja, und
ist
zwar
auch eine
heute.
super Überleitung gerade, Johanna, weil du das gemeint hast mit dem, wie ich das alles schaffe. Und da ist mir das Stichwort Periodisierung eingefallen, weil ich habe das nämlich tatsächlich mein ganzes Studium über so gemacht, dass ich immer verschiedene Phasen priorisiert habe. Also wenn Examen waren, dann habe ich Examen priorisiert. Wenn ich zwischendurch ein bisschen Luft hatte, dann waren die Wettkämpfe wieder eine Priorität. Und das ist eigentlich eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema, nämlich Regeneration und Schlaf, weil auch hier die Wichtigkeit der Periodisierung ein Tool ist, was wir später besprechen möchten.
Voll gut. Also danke an der Stelle, Franzi. Das ist eine geile Überleitung und ja, ganz wichtiger Punkt schon mal direkt. Und genau, lass uns gerne zum Thema, der Überbegriff Regeneration, der ist erstmal riesengroß, finde ich. Und auch so bei der Vorbereitung dachte ich mir so, okay, wo steigen wir denn da ein? Und dass wir einfach mal wirklich von Beginn an anfangen zu definieren, was ist denn eigentlich Regeneration? Für alle, die jetzt dabei sind, noch kurz vorab, wir gehen später auch noch auf das wichtige Thema Schlaf etwas mehr ein, starten jetzt aber einfach mal mit der Regeneration. Also was bedeutet es eigentlich und auch was zählt denn alles zu dieser Definition?
Ja, also erstmal sehr spannend, sich zu überlegen, was Regeneration eigentlich bedeutet. Wir benutzen ja viele Wörter, ohne dass wir uns Gedanken machen, was sie eigentlich bedeuten. Und regenerieren bedeutet ja im Endeffekt, dass wir etwas wiederherstellen wollen. Und in diesem Fall die Leistungsfähigkeit. Also wir regenerieren die Reserven, die wir aufgebraucht haben, und versuchen die Leistungsfähigkeit von davor wiederherzustellen und darüber hinaus auch uns zu verbessern. Das ist ja jetzt, was wir zum Beispiel durch Training erreichen wollen. Nach dem Training regenerieren wir unsere Leistung und nach dem Prinzip der Superkompensation, was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, versuchen wir eben auch die Leistungsfähigkeit zu steigern, indem wir regelmäßig sozusagen unsere Grenzen erweitern und eigentlich über unsere Leistungsfähigkeit hinaus trainieren, um dann eben den Reiz zu setzen, unserem Körper zu sagen, jetzt möchten wir besser werden, weil wir haben einen Reiz, der überfordert uns und auf den müssen wir uns das nächste Mal wieder neu einstellen. Das heißt, wir müssen einmal jetzt wieder die ganzen verbrauchten Energiereserven auffüllen und darüber hinaus den Stoffwechsel so optimieren, dass wenn das nächste Mal diese Leistung abverlangt wird, wir darauf vorbereitet sind und sie uns nicht wieder überfordert. Das ist eigentlich erstmal das Prinzip der Regeneration. dass man auf einem höheren Leistungsniveau wieder einsteigen kann und so langfristig Erfolge verbucht. Ja, das ist erstmal so die Basis. Was dazugehört, ist, es gibt so eine Art, würde ich mal sagen, Top 3. Das ist einmal die Ernährung und das Trinken, das gehört zusammen. Dann auch sowas wie Schlaf und Pause, also die Regeneration im Sinne von Entspannung und eben auch ja, die Wichtigkeit, ausreichend Rest einzuplanen. Und das gehört genauso zu einer Trainingsplanung wie das Training selbst. Und dann auch nicht zu vergessen, die mentale Recovery und auch soziale Aspekte. Also das ist sozusagen diese drei, ja, diese drei Puzzleteile, Ernährung, Schlaf und eben auch Entspannung, ja, und soziale, ja, Recovery kann man es nennen.
Finde ich voll spannend, weil ich glaube wahrscheinlich jetzt schon, dass einige, die zuhören, sich da gar nicht bewusst waren, dass das auch dazu gehört. Gerade das mit dem sozialen Komponente, ne, oder auch so dieses, der mentale Aspekt. Da vielleicht auch jetzt so die Arten der Regeneration. Im Endeffekt kann man doch sagen, dass du jetzt gerade schon die unterschiedlichsten Arten der Regeneration aufgezählt hast, oder?
Ja, wenn man es sozusagen in der wissenschaftlichen Formulierung nochmal sagen möchte, es gibt passive und aktive Regeneration. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon jeder irgendwo mal gehört. Und zu den passiven Maßnahmen gehört eben alles, wo man sich nicht aktiv bewegen muss. Also das wie Schlaf, Ernährung, Trinken, Stressreduktion, mentale Recovery. Und dann gibt es eben auch noch die aktive Regeneration, wo man den Körper bewegt, aber ohne ihn zu belasten. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, aber ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Es geht darum, den Körper besser zu durchbluten, um so auch die Stoffwechselprozesse zu optimieren, damit sich geschädigtes Gewebe schneller regeneriert, beziehungsweise auch abtransportiert werden kann, neue Substanz aufgebaut werden kann. Und das schafft man eben auch darüber, dass man sich bewegt, sich körperlich bewegt, an die frische Luft geht, spazieren geht, leichtes Ausdauertraining macht. Auch so Sachen, die die Durchblutung fördern können, hier hilfreich sein. Also das sind auch noch alles Teile der Regeneration. Es beginnt eigentlich schon nach dem Training mit dem, mit einem Cooldown beispielsweise, dass man da die Regeneration schon einleitet und dann eben auch über aktive Maßnahmen wie Spaziergänge, Wärme. Manche machen auch so warm-kalt Sachen wie zum Beispiel Kneippbäder oder eben auch diese Kryotherapien. Kältesauna ist so ein bisschen was Modernes, was manche Leute austesten. Da ist man von der wissenschaftlichen Seite her noch ein bisschen am Schauen, wie relevant das alles ist. Aber ich finde immer, das, was einem persönlich hilft und wo man einen Benefit draus zieht, das allein schon ist für die Regeneration etwas, was man durchaus einbauen kann.
Boah, das ist so gut, dass du das sagst, Franzi, weil ich glaube, gerade das Thema Trends, ne, es ist ja immer wieder irgendwas anderes im Trend, Kältekammer und ja, kaltwarm duschen, saunieren, wie auch immer. Und was du gerade gesagt hast, mit diese individuelle Komponente ist so entscheidend einfach. Während dem einen das total helfen kann, kann der andere sagen, nee, irgendwie ist es nicht so mein Tool, um besser zu regenerieren. Vielleicht auch ganz spannend jetzt so die Frage, welche Arten sind denn gerade für uns Bodybuilder und Kraftsportlerinnen relevant? Und gibt es auch welche, die eher in anderen Sportarten zum Einsatz kommen und bei uns eher weniger Relevanz haben? Also Klammer auf, dann wirklich in so Ausdauerleistungssportarten zum Beispiel.
Also man unterteilt ja beispielsweise in Ausdauer- und Kraftsportarten und dann nochmal in Spielsportarten. Also wenn man da in die Sportwissenschaft geht, kann man das noch weiter unterteilen. Was jetzt bei den Ausdauersportarten natürlich nochmal extremer ist als bei uns Kraftsportlern, ist, dass die noch einen viel, viel größeren Kohlenhydratverbrauch haben, als wir das haben. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie 10 Stunden laufen geht, dann ist das was anderes, wie wenn man jetzt eine Stunde intensives Krafttraining macht. Da werden andere Substanzen verbraucht, andere Strukturen belastet, wie jetzt im Kraftsport. Und dementsprechend kann man eben auch für die Regeneration andere Methoden empfehlen. Also ein Marathonläufer, der muss danach eigentlich, also da gibt es wirklich auch, wie sagt man, Schemata, dass man so und so viel Gramm Kohlenhydrate in den ersten 6 Stunden wieder zu sich führen muss, dann alle weiteren Stunden so und so viel Gramm Kohlenhydrate, und bei denen ist so richtig Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Während das bei uns natürlich auch relevant ist, weil Glykogenspeicher sollten aufgefüllt werden, sonst wird man auch nicht so gut regenerieren und man wird nicht sein volles Potenzial an Muskelaufbau ausschöpfen. Also da ist auch, sind auch die Kohlenhydrate relevant. Aber im Kraftsport ist eben vor allem auch jetzt ernährungstechnisch das Protein, Surprise, eines der essentiellen Faktoren, damit wir überhaupt die Strukturen aufbauen können, die kaputt gegangen sind. Letztendlich sind Kohlenhydrate ein Brennstoff, also wir brauchen das für die Leistungsfähigkeit, deswegen auch für uns Kraftsportler wichtig, weil wir wollen ja Leistung erbringen, damit wir überhaupt Muskeln aufbauen können. Wo kein Reiz, da ist auch ja, kein Muskelaufbau für den Körper notwendig. Deswegen brauchen wir die Kohlenhydrate, aber die Proteine sind eben als struktureller Bestandteil der Muskeln enorm wichtig, damit wir überhaupt die Bausteine besitzen, um Muskeln aufzubauen. Also das erstmal so ein bisschen der Unterschied zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Jetzt, wenn zum Beispiel Spielsportarten dazu kommen, die haben natürlich bei der Regeneration noch sowas wie koordinatives Training und eben auch Taktiktraining, was jetzt bei uns ja im Kraftsport weniger relevant ist. Koordination ist noch was, wo man drüber diskutieren kann, weil da sowas wie ja Trainings, Adaption auch wichtig ist, dass man die richtigen Techniken erlernt. Sowas kann auch Teil von einem regenerativen Prozess sein, dass man sagt, wenn jetzt zum Beispiel andere Strukturen noch überlastet sind, dass man eher eine Art Training macht, wo man Muscle-Mind-Connection trainiert oder eben auch Techniktraining macht, was jetzt eine saubere Kniebeuge beispielsweise angeht. Um, ja, das kann man auch trainieren. Das ist aber in anderen Sportarten wahrscheinlich noch mal wichtiger oder beziehungsweise hat eine andere Relevanz wie jetzt bei uns.
Sehr gut, gerade auch das Thema jetzt so, du hast schon ein bisschen angefangen mit, auf welchen Ebenen das stattfindet. Ne? Ich glaube, das ist ja dann auch abhängig davon, okay, geht es jetzt um die Ernährung oder geht es dann wirklich um die Strukturen, ne, vom Muskel und so weiter. Aber vielleicht da auch mal die Frage so, wie läuft so eine Regeneration im Körper ab, dass wir uns das gerade jetzt auch so ein bisschen, wenn wir zuhören, ein bisschen bildlich vielleicht besser vorstellen können, auf welchen Ebenen finden diese Prozesse statt, also körperlich und aber auch mental.
Ja, also initial nach einem Training läuft man in einen Katabolenprozess. Also da ist erstmal quasi die Schädigung, das, was im Körper stattfindet. Und nach kurzer Zeit geht es aber über in einen Anabolenprozess, weil der Körper wieder regeneriert, nämlich das, was kaputt gegangen ist, wieder aufbauen muss und dann eben anabole Stoffwechselprozesse überhand nehmen. Und da geht es darum, dass einerseits Stoffwechselendprodukte, die beim Training angefallen sind, wie beispielsweise das Laktat, was ja den Muskel übersäuert und auch so den ganzen Körper übersäuert, dass das abtransportiert wird oder abgebaut wird. Hier ist übrigens auch eine der Wirkungen von Kreatin entscheidend, weil Kreatin als Puffer agiert. Also eines der am besten erforschten Supplements überhaupt und für jeden Sportler eigentlich auch relevant. Es ist nicht nur für die Explosivkraft relevant, weil es ja ein schneller Energielieferant ist, sondern eben auch für die Regeneration, weil es als Puffer im Muskel die Übersäuerung reduziert. Und also das ist einmal diese Sache, dass die Übersäuerung abgebaut wird und der Körper wieder eine Homöostase erlangt. Das ist entscheidend in dieser akuten Phase nach dem Training. Da ist auch wichtig, also das ist auch was, was viele vergessen, dass man die verlorenen Flüssigkeiten wieder auffüllt. Also die Rehydrierung ist total wichtig. Man sagt, man soll ungefähr auch 150% der verlorenen Flüssigkeiten wieder rehydrieren. Also sprich, ihr müsst eigentlich mehr trinken, als ihr quasi über den Schweiß und so weiter verloren habt. Und auch da vor dem Training ist es schon super wichtig, um die Leistung überhaupt bringen zu können, dass man schon gut hydriert ins Training geht. Also wer eigentlich schon mit einer zu geringen Trinkmenge ins Training geht, wird nicht so leistungsfähig sein, wie wenn man das davor schon entsprechend geplant hat oder eben auch ja über den Tag hinweg ausreichend trinkt. Nach dem Training auch hier wieder total wichtig und ja, sollte als Art der Regeneration gesehen werden. Dann kommt es natürlich dazu, dass man die Bausteine, die ich jetzt eben schon erwähnt hatte, wieder auffüllt. Makronährstoffe wie die Proteine, Kohlenhydrate, aber eben auch die Fette zuführt. Die Fette hatten wir jetzt noch nicht angesprochen. Das ist zum Beispiel wichtig, damit auch die Entzündungsprozesse entsprechend ablaufen können und auch so Hormonproduktion stattfinden kann. Also Wachstumsfaktoren und so weiter, Testosteron, Östrogene, alles Mögliche. Da brauchen wir die Fette auch für die Synthese und entsprechend wichtig sind die auch. Hier ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast angesprochen, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 entscheidend. Weil Omega-3 nämlich entzündungshemmend ist und Omega-6 entzündungsfördernd. Wir brauchen eine Balance aus beiden, also Gas und Bremse sozusagen. In unserer, ich sag mal, normalen Ernährung, in normalen dem Sinne von das, was die meisten machen, was aber nicht normal sein sollte, haben wir viel zu viel Omega-6-lastige Ernährungsweisen und deswegen ist die Supplementierung von Omega-3 so wichtig. Falls sich das Leute gefragt haben, warum denn eigentlich alle nur Omega-3 substituieren. Omega-6 ist natürlicherweise in viel mehr Produkten, die wir ohnehin zu uns nehmen. Und optimalerweise hätten wir ein Verhältnis von 1 zu 1. Und ich glaube, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, irgendwas von 1 zu 20, von 1 zu 50 oder sowas ist die Realität. Deswegen ist es fast für jeden, ob Sportler oder nicht Sportler, total relevant, Omega-3 zuzuführen. Und zuletzt sind auch solche Sachen wie Elektrolyte und Mineralien wichtig, damit man die Stoffwechselprozesse optimal ja, ablaufen lassen kann. Also hier sind sowas wie Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, aber auch Glutamin zum Beispiel entscheidend, weil man festgestellt hat, dass ein Glutamindefizit dazu führen kann, dass man nicht die entsprechende Progression macht. Das Immunsystem sich nicht entsprechend regenerieren kann und man eine erhöhte Infektanfälligkeit eventuell haben kann. Also vor allem bei Sportlern, so Atemwegsinfekte sind oftmals nach intensiven Trainings- und Wettkampfphasen beobachtet worden. Das hat mehrere Gründe. Glutamin beispielsweise ist eines der Punkte, wo man gesagt hat, das kann da eine Rolle spielen und dementsprechend ist auch zum Beispiel viele Leute, die Glutamin substituieren, das vielleicht gar nicht wissen, warum. Das ist so eines der Gründe, dass man damit eben auch das Immunsystem und damit die Leistungsfähigkeit steigern kann. Und zuletzt, was ich ja auch schon angesprochen hatte, ist diese mentale Recovery auch entscheidend, damit man im nächsten Training wieder Vollgas geben kann. Und hier ist auch ein mentales Entspannen oder auch Regenerieren wichtig, damit man wieder vollkommen leistungsfähig ist und eben auch die Progression erlangen kann, wofür wir ja eigentlich trainieren.
Sehr gut, dass du das auch mit angesprochen hast, Franz. Ich glaube, das ist vielen immer noch nicht ganz so bewusst. Wo ich ganz kurz noch drauf eingehen mag, ich fand das jetzt super spannend mit den Makronährstoffen, weil im Endeffekt kam mir jetzt gerade so das Thema, wie ich auch in dem Kraftsport so angefangen habe, meine Reise, dass immer mal wieder gekommen ist, so, dass Leute ein Fan von ketogener Ernährung sind oder dieses mega krasse Low Carb. Und ich denke mir alleine jetzt von dem, was wir gerade gehört haben, ist es für uns in dem Kraftsport, im Bodybuilding, alleine aus Regenerationshintergründen, würde ich jetzt behaupten, sehr sinnvoll, die Kohlenhydrate nie auf einen jetzt Richtung Keto gehen, ein Low auf, keine Ahnung, zwischen 0 bis 40 Gramm vielleicht pro Tag runterzufahren. Ganz im Gegenteil, die sind einfach alleine schon aufgrund dieser Regenerationsgeschichte total wertvoll für uns, um eben auch entsprechend Progress zu machen, oder?
Also das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also viele Dinge funktionieren, obwohl wir den Körper schlecht versorgen. Also klar, Ketogen und sowas, es funktioniert letztendlich alles irgendwie. Die Frage ist immer, geht's besser? Und unser Körper ist sehr, er verzeiht uns sehr viel, sagen wir mal so. Und als Sportler sind Kohlenhydrate eigentlich ein Muss. Also das hört sich jetzt so an, oh, alle, die Kohlenhydrate vermeiden, machen es falsch. Letztendlich falsch und richtig ist immer schwer zu sagen. Es gibt halt optimal und nicht so optimal. Und wenn unser Körper wirklich optimal funktionieren möchte, dann ist es so, dass er am besten die Bausteine, die er benötigt, nicht selbst herstellen muss, sondern zur Verfügung hat. Wenn unser Körper keine Kohlenhydrate hat, wir brauchen sie aber zum Überleben, Dann wird er selber welche herstellen. Also wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir Kohlenhydrate zu uns nehmen. Wir können auch so überleben. Aber beim Sport geht es ja nicht darum, nur zu überleben, sondern wir wollen ja möglichst optimal funktionieren. Und der Körper wird dann irgendwie sich die entsprechenden Bausteine schaffen. Das nennt sich Gluconeogenese. Und letztendlich, woher kommen die Kohlenhydrate? Ja, sie werden tatsächlich aus verschiedenen Aminosäuren hergestellt. Und die Aminosäuren, wo kommen die her? Aus dem Muskel. Das heißt, irgendwo holt sich der Körper aus dem Muskel die Baustoffe, die er braucht, damit wir wieder Leistung erbringen können. Und ja, wenn man jetzt Muskeln aufbauen möchte, aber gleichzeitig keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann baut man Muskeln ab, um leistungsfähig zu sein. Dann erbringt man Leistung, damit man Muskeln aufbauen kann, baut aber wieder Muskeln ab. Also ihr seht irgendwie diesen Teufelskreis und dass es nicht unbedingt sinnvoll ist.
Ja. Boah, danke dafür, Franzi. Ich glaube, das ist auch nochmal für viele vielleicht bestätigend, ganz, ganz hilfreich. Welche Empfehlungen können wir jetzt geben, um diese Prozesse, wie du es gerade beschrieben hast, eben auf körperlicher, aber eben auch mentaler Ebene, sag mal, proaktiv zu unterstützen? Also genau, welche Empfehlungen können wir da geben?
Ja, also so die Top 3, würde ich jetzt mal sagen, sind Schlaf, Ernährung und Stressreduktion. Und das hört sich so banal an, dass viele von uns das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil es eigentlich zu leicht ist, dass wir denken, es muss doch irgend so ein Secret Weapon geben, so eine Geheimwaffe, wo man sagen kann, das ist jetzt optimal, aber letztendlich kommt es wirklich zu den ganz, ganz banalen Dingen wie Schlaf, Ernährung und Entspannung. Und gerade auch die Entspannung und Stressreduktion ist etwas, was wir total unterschätzen. Sowas wie die Katecholamine, also Adrenalin und so weiter, wie oder auch Cortisol, sind einfach Dinge, die Stress assoziiert sind und das Verhältnis von Testosteron und Cortison beispielsweise ist eines der Marker, die man auch so festgestellt hat, um sowas wie Übertraining beispielsweise zu erkennen. Da gibt es nicht so den Marker, wo man sagt, das bestimmt man, da weiß man, ob jemand quasi im Übertraining ist oder nicht. Aber es ist eben eines der Hinweise, um zu sehen, ob jemand in Gefahr läuft, sozusagen in einen Prozess des Übertrainings zu kommen. Das ist eigentlich auch was, da könnten wir eine eigene Folge zu aufnehmen, was jetzt akute Fatigue ist nach dem Training oder was jetzt functional overreaching ist, non-functional overreaching oder dann tatsächlich Übertraining, also das Overtraining-Syndrom, das ist sozusagen die Hierarchie. Man braucht sowas wie functional overreaching, damit man überhaupt eine Progression erlangen kann, aber es sollte eben nicht non-functional overreaching sein, was dann nämlich mehr oder weniger negative Effekte hat, die überwiegen und letztendlich zu so etwas wie einem Übertrainingssyndrom führen, was mehrere Monate benötigt, um reversibel zu werden. Und da braucht man dann auch wirklich sowas wie Trainingspausen. Ist was, wo wir später vielleicht nochmal drüber reden. Aber jetzt erstmal, was können wir empfehlen? Sowas wie wirklich Regeneration als Teil der Trainingsplanung zu sehen. Ob das jetzt sowas ist, wie dass man sagt, alle 7 Tage ein Tag Pause, alle 3 Tage ein Tag Pause. Wie das letztendlich aussieht, ist bei jedem individuell. Das ist abhängig davon, was ihr auch sonst so im Leben macht. Habt ihr einen Bürojob, wo ihr sitzt? Habt ihr einen Job, wo ihr zusätzlich noch körperlich aktiv seid? Wie alt seid ihr? Welches Geschlecht? Das sind alles noch Faktoren, die da alle mit reinspielen. Und das ist so weitreichend, dass man keine Empfehlung geben kann, wie das jetzt für jeden funktioniert. Und auch wie lange man schläft, ist beispielsweise abhängig davon, was man auch an genetischer Ausstattung oder eben genetisch bedingt an Schlaf überhaupt benötigt. Dass man hier einfach sagen kann, es ist wichtig, dass man es mit inkorporiert. Wie das letztendlich aussieht, ist individuell. Sowas wie eine Periodisierung zu machen, wo man Phasen von intensivem Training mit Phasen von sowas wie Deloading oder eben auch wirklich Trainingspausen mit einbaut, kann tatsächlich effektiv sein und auch sinnvoll, um langfristige Erfolge zu haben. Und ich glaube, alleine diese Erkenntnis ist schon etwas, was viele als Basis nehmen können, um ihr Training zu optimieren.
Ja. Danke dafür schon mal, Franzi. Also, das ist schon mal ganz hilfreich, zumal ich jetzt auch wirklich sagen muss, ich zähle persönlich mit dazu. Ich habe in meinen ersten Jahren von diesem Kraftsport, Bodybuilding dem Thema Regeneration viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt, wie beispielsweise dem Thema Training, Cardio, Aktivsein und auch Ernährung. Da lagen so meine Fokuspunkte. Und Regeneration, das habe ich ehrlich gesagt teilweise auch so ein bisschen schmerzlich dann erfahren dürfen, dass wir es genauso hoch gewichten dürfen. Und ja, deshalb vielleicht auch jetzt so die Überleitung, wie viel Regeneration und Ruhepausen sind denn im Bodybuilding sinnvoll und wie unterscheidet sich das auch bei uns Menschen?
Ja, also ich habe gerade schon mal so versucht zu erklären, dass es ein sehr individuelles Konzept ist, dass Regeneration obligat ist. Also wie du eben auch schon sagtest, das ist uns oftmals nicht so bewusst. Also es ist eigentlich einer der Faktoren, der auf jeden Fall für alle wichtig ist. Letztendlich, wie viel sinnvoll ist, hängt auch davon ab, was für Symptome wir haben. Also wenn wir uns beispielsweise gar nicht müde fühlen oder nicht gut regeneriert fühlen, dann machen wir wahrscheinlich viel richtig, ohne es zu wissen. Wenn jetzt aber sowas dazu kommt wie eine ausbleibende Progression, also dass man keine Kraftzuwächse hat, dass man vielleicht in der Diät nicht mehr vorankommt oder dass man auch negative Symptome hat wie Schlafprobleme, Verletzungsanfälligkeit, dass man oft krank ist, dass man sich innerlich unruhig fühlt, vielleicht reizbar ist, nicht mehr so motiviert ins Training geht, vielleicht auch hormonelle Probleme hat, sowas wie Hautprobleme, Haarverlust, alles Mögliche. Das sind Indikatoren. Es ist nicht so, dass wenn ich sage, oh, jemand hat Haarverlust, der muss wohl schlecht regenerieren oder sowas, kann man auch nicht sagen. Aber das sind alles so Hinweise darauf, dass irgendwas nicht optimal abläuft. Und es kann eben auch sowas wie die Regeneration sein. Empfehlenswert ist hier wieder Trial and Error. Also man schaut einfach mal, vielleicht liegt es ja an der Regeneration. Bauen wir doch mal mehr Regeneration ein als aktuell vorhanden und schauen, ob es besser wird. Also das kann sein, dass man jemand wie ich am Anfang, ich habe 7 Tage die Woche trainiert, also eigentlich viel zu viel. Vielleicht machen wir mal einen Tag die Woche Pause und gucken mal, ob das Ganze vielleicht sogar einen positiven Effekt hat. Jemand, der schon einen Tag die Woche Pause macht und trotzdem sich müde fühlt, abgeschlagen fühlt, nicht motiviert ins Training geht und so weiter, macht vielleicht 2 Tage die Woche Pause und schaut mal, ob es damit besser wird. Es kann sogar auch so weit gehen, dass man sagt, wir machen das jetzt mal so, du machst jetzt mal wirklich 3, 4 Tage kein Training oder mal eine Woche nur Training bei 50%, was du sonst so machst, und schauen, ob das vielleicht einen guten Effekt hat. Dann kann man sowas nämlich auch in der Trainingsplanung mit einbauen, dass man sagt, alle 2 bis 3 Monate machen wir eine Woche, wo dein Trainingsvolumen eben total runtergeschraubt wird, weil du das brauchst, damit du dann eben wieder in den nächsten 2 bis 3 Monaten Vollgas geben kannst.
Ein guter Punkt, Franzi, weil ich glaube, viele, die vielleicht auch jetzt zuhören, ne, die orientieren sich dann ja an Leuten wie dir, wie mir oder auch an anderen und ja, die macht das so und so, jetzt probiere ich es aus. Und was du gerade sagst, dieses Try and Error will ich groß unterstreichen. Das sind auch so meine eigenen Erfahrungen. Wir dürfen und müssen es auch selbst ausprobieren, was bei uns so ein bisschen der Schlüssel ist. Und es kann sich natürlich auch verändern über die Jahre. Vielleicht auch, ja, da einfach auch nochmal drauf einzugehen, dass es Ziel- und Trainingssystem abhängig auch ist. Also viele haben sicherlich auch schon gehört, ich meine, es gibt ein HIIT-Trainingssystem, du kannst ganz Körper trainieren, auch im Bodybuilding, du kannst Ober-Unterkörper, also das ist ja auch da ein bisschen abhängig davon. Genau, vielleicht dann noch die Frage so, wann merke ich, dass ich ja zu wenig, schlecht regeneriere? Was sind da wirklich so die Hauptmarker? Du hast schon ein bisschen was genannt vorhin, was sind so die Signale, die man werden darf?
Ja, also hier kann ich vielleicht das nochmal mit dieser Hierarchie anführen. Also so eine akute Fatigue, dass man nach dem Training komplett K.O. ist, das ist beispielsweise ziemlich normal. Ja, also wir haben den Körper überlastet und sind jetzt erschöpft. Ja, also das ist so ein Symptom in dem Sinne, das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Also wenn ich mich nach dem Beintraining komplett zerstört habe, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich dann erschöpft bin und ich da rausmarschiere und mir so denke, oh ja, war eigentlich ganz nett, aber ich könnte jetzt auch noch irgendwie 3 Stunden weitermachen. Ich glaube, dann war das Training nicht so effektiv. Wenn sowas dazu kommt, dass man eben körperliche und mentale Symptome hat, dass man irgendwie auch länger braucht, bis der Muskelkater mal weggeht. Das ist auch eines der Symptome. Wenn man, was weiß ich, 4, 5 Tage Muskelkater hat, dann ist wahrscheinlich auch die Regeneration generell nicht optimal oder gestört. Oder wenn man eben auch sowas wie ja, was ich alles schon gesagt habe, dass man nicht mehr so motiviert ins Training geht, dass man nicht gut schlafen kann, dass man vielleicht reizbar ist, dass man auch die sozialen Kontakte scheut oder merkt, man eckt immer mehr mit den Leuten an. Das sind alles auch Indikatoren, dass die Regeneration nicht gut ist, weil man immer eben nicht in einer Homöostase, also in einer Balance von Leistung, Regeneration, Ermüdung und eben auch, ja, dem Auffüllen der Speicher ist. Und dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man etwas verändert. Wie diese Veränderung aussieht, haben wir eben auch schon besprochen, dass das Ganze ja, sehr individuell ist. Es muss nicht immer sein, dass da was Krankhaftes dahinter steht, aber auch das ist möglich. Also es gibt sozusagen Differentialdiagnosen, wie wir Mediziner sagen, was sowas sein kann wie ein Eisenmangel. Also zum Beispiel das Müdigkeit und Leistungseinbußen, das kann ein zu wenig an roten Blutkörperchen sein. Also wir nennen das Anämie und die kann eben auch bedingt sein dadurch, dass man nicht genügend Eisenspeicher hat oder dass diese eben aufgebraucht sind. Das kann man dann im Labor sehen. Also hier macht es vielleicht dann auch mal Sinn, wenn man gemerkt hat, es hilft mir nicht, wenn ich mehr Regeneration einbaue, mehr trainingsfreie Tage, ich fühle mich trotzdem total müde und schlapp, dass man sagt, ja, ich schaue mal, ob vielleicht im Blut was zu sehen ist, dass man mal zum Arzt geht, Blut abnehmen lässt und dann nach sowas schaut wie dem Eisen, nach verschiedenen Elektrolyten. Auch zum Beispiel sowas wie die Schilddrüse, da haben wir auch eine sehr, sehr ausführliche Folge zu gemacht. Die Schilddrüse kann da natürlich auch mit reinspielen, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, die vielleicht noch gar nicht bemerkt ist. Dann sollte man mal das TSH bestimmen. Sowas wie die freien Hormone, T3, T4, kann da eben auch noch ausschlaggebend sein. Und ja, auch psychische Aspekte, zum Beispiel eine Depression. Die kann natürlich auch Leistungseinbußen machen, depressive Verstimmung. Also es muss nicht immer gleich die Depression sein. Manchmal hat man auch einfach eine depressive Verstimmung für ein paar Wochen. Das muss nicht gleich sowas sein, dass man jetzt irgendwie zum Psychiater rennen muss, sondern es kann auch einfach mehr oder weniger eine normale Reaktion auf ein Lebensereignis sein. Und das sind eben auch alles Dinge, die man neben der eigentlichen Regeneration beachten sollte. Sowas wie ein Infekt. Beispielsweise wissen auch viele nicht, so gerade Viren können auch noch 2 bis 12 Wochen später eine Art Fatigue-Symptomatik auslösen, die dann total unterschiedlich lange andauern kann. Und leider, das wissen auch viele, die das schon mal hatten oder vielleicht auch haben, dass man das eigentlich sehr schlecht therapieren kann. Und ja, das sind alles sozusagen Dinge, die da noch mit reinspielen können, neben der Regeneration selbst.
Und auch vielleicht da, was mir gerade gekommen ist, Franzi, was du auch schon sagtest, um es dann herauszufinden, quasi nicht gleich alle Stellschrauben und einzelnen Segmente irgendwie verändern, sondern eben so Schritt für Schritt, beispielsweise beim Training mal anfangen, wenn ich 6 oder 7 Tage die Woche gehe, gut, dann gehe ich mal 1, 2 Tage weniger, gucke, was hat das für einen Impact. Wenn ich da nicht besser voran, okay, dann gucke ich mir meine Ernährung an und so weiter und so fort, ne? Also das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, was du vorhin gesagt hattest. Nicht gleich
Dann
alles.
kann man viel selber machen, bevor man sich da jetzt extern Hilfe holt. Wenn man einfach mal, also wenn man darüber nachdenkt und eben vielleicht sich auch ein bisschen einliest, also wie du sagst, sowas wie Pausen, sowas wie Ernährung. Und bevor man dann zum Arzt geht und sagt, ich muss mich mal durchchecken lassen, kann man selber einfach auch schon super viel machen. Und man kann, ich meine, das brauche ich dem Bodybuilder nicht sagen, mal ein Ernährungstagebuch führen. Wir wissen meistens, was wir essen, aber sowas machen viele andere Sportler nicht. Und da gibt es das RED-S beispielsweise, also Relative Energy Deficiency in Sports Syndrom, dass man einfach zu wenig dem Körper an Energie zuführt für das, was man ihm abverlangt und das langfristig eben auch sowas wie ja, eine chronische Erschöpfung auslösen kann. Oder dann eben auch, ja, virale Infekte, also auch zum Beispiel eine unerkannte Myokarditis, das wäre natürlich jetzt eher was, wo man sagen kann, oh, da sollte man wirklich aufpassen, weil es auch gefährlich werden kann. Deswegen man auch nicht krank zum Sport gehen sollte, weil wenn das Viren sind, Viren befallen Zellen und vor allem gerne Muskelzellen, unser Herz ist ein Muskel. Wenn jetzt die Viren einen Herzmuskel befallen, ist Sport so das, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und es ist zum Glück selten, aber im Zweifel kann sowas auch wirklich ja, tatsächlich sogar tödlich ausgehen. Oder jemand kann reanimationspflichtig werden. Ich persönlich hatte das, als wir im Rettungsdienst im Einsatz waren. Da haben wir einen 17-Jährigen reanimiert, der tatsächlich einfach krank zum Sport gegangen ist und sich dadurch einen Herzmuskelschaden zugezogen hat.
Oh Mann, ja, krass. Also danke, dass du darauf hinweist, weil ich glaube, das ist in unserer Bubble schon auch ein Thema, wo sich viele schwer tun, dass sie dann da wirklich die Füße stillhalten. Können wir Menschen denn generell so unsere Fähigkeit, ich sage jetzt mal, besser oder schneller zu regenerieren, auch trainieren? Weil ich denke, das ist so eine Frage, die sich jetzt auch viele stellen.
Also ich glaube auf jeden Fall, weil wir können ja lernen, wie wir persönlich einfach besser regenerieren und dementsprechend dann eben auch schneller regenerieren. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich krank bin, also so eine Erkältung dauert 7 Tage mit Antibiotika eine Woche, ne? Man kennt es ja. Aber dann kommen die Leute oftmals und fragen, ja, wie kann ich denn schneller wieder fit werden? Dann sage ich, schneller geht eigentlich meistens nicht, weil das Immunsystem braucht einfach so lange, wie es braucht, um den Körper, ja, oder um sozusagen die Bakterien oder Viren zu bekämpfen. Aber man kann eben viel dafür tun, das Ganze unnötig zu verlängern. Und da sind wir bei dem Thema, wie kann ich denn schneller wieder gesund werden? Ja, man lässt einfach das, was es sozusagen, was dem entgegensteht. Also wenn ich jetzt zu früh wieder zum Sport gehe, dann brauche ich unnötigerweise länger, bis ich wieder fit bin. Wenn ich mich schlecht ernähre, dann brauche ich unnötigerweise wieder länger, bis ich fit bin. Und so ist es bei der Regeneration auch. Also der Körper braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Und das ist zum Beispiel auch abhängig davon, wie alt bin ich, was für einen Trainingszustand habe ich eigentlich. Bin ich männlich, weiblich? Also Frauen regenerieren beispielsweise tendenziell schneller. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Aber man sagt, dass Frauen besser und schneller regenerieren, als Männer das tun. Und zum Beispiel eben auch der Trainingszustand ist entscheidend. Wenn ich jetzt einem Anfänger sage, boah, baller mal dein Training durch und übermorgen machen wir das gleiche nochmal, dann wird es nicht so gut funktionieren wie bei jemandem, der dieses Trainingspensum gewohnt ist. Und da ist eben auch die Intensität entscheidend. Also da kann eine Regeneration 12 Stunden dauern, die kann aber auch über 4 Tage dauern, bis man wieder vollständig regeneriert ist. Also das zu beschleunigen liegt eigentlich eher in dem Sinne darin, dass man Dinge unterlässt, die der Regeneration entgegenstehen. Und hier können wir eben lernen, was wir aktiv da tun können, um eben in dem Sinne schneller zu regenerieren.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Franz, jetzt rein so vom eigenen Erfahrungswert. Also ich habe selber auch genau das, was du gerade beschrieben hast, erlebt und muss auch sagen, man lernt ja sich selbst, den Körper und eben auch, wie kann er regenerieren und was kann ich proaktiv ihm Gutes tun, ihn unterstützen. Dabei lernt man ja immer besser kennen über die Jahre und demnach wird es, finde ich, auch immer besser. Also so kann ich von mir aus jetzt sprechen, ne? Heißt nicht, dass ich jetzt 7 Tage die Woche trainieren kann und damals nur 4 oder 5, nein. Aber ich merke schon, dass man das einfach, ja, dass der Körper sich schon auch daran also besser adaptieren kann und genau von den Regenerations, von der Geschwindigkeit besser wird.
Ich habe das gerade wieder jemandem erzählt, dass ich es echt spannend finde. Jetzt so, ich mache, also ich habe eigentlich mit dem Bodybuilding angefangen, als ich mit meinem Medizinstudium angefangen habe. Und das heißt eigentlich, also mache ich das seit 6 Jahren. Und ich habe so gesagt, lustigerweise trainiere ich eigentlich immer weniger. Also je länger ich von den Jahren her im Training selbst bin, umso weniger trainiere ich eigentlich, weil ich über die Jahre gelernt habe, effizienter zu trainieren. Also das, was ich früher, wo ich früher irgendwie 3 Stunden gebraucht habe, um einen Muskel zu erschöpfen, weil ich einfach die Übungen nicht richtig ausgeführt habe, irgendwie viel zu viel Hilfsmuskulatur verwendet habe, oder eben auch gar nicht mich getraut habe, schwer genug zu trainieren, weil ich erstmal ja die Technik lernen musste. Das kann ich heute alles sehr viel besser und ich kann eigentlich auch innerhalb von einer Dreiviertelstunde sozusagen einen Muskel komplett zerstören, was ich früher einfach ja, vom Können her nicht hinbekommen habe.
Voll, ich denke, viele, die jetzt auch fortgeschrittener sind, die werden wissen, was du meinst. Also aber nur auch so dieses Beispiel, die Trainingszeit, wo du im Gym bist. Oder auch, keine Ahnung, Beispiel, machst 10 Übungen, ne? Also ich kenne ein paar Anfänger jetzt auch, oder Einsteiger, Anfänger klingt immer so negativ. Jeder muss da seine Erfahrung machen, aber es war bei mir auch so, ich habe dann noch, okay, die 10. Übung noch für die Beine und nochmal, ne? Und so absichern. Und jetzt denke ich mir so, hey, wow, nach 5 Übungen kann ich komplett am Boden liegen und eben erschöpft sein, so wie es sein soll. Und der Reiz kann ausreichen, dass ich nach Hause gehen kann und entsprechend die Regeneration einleiten kann. Ne? Sehr, 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 sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Periodisierung, was du am Anfang gesagt hast, kommen. Ich selber habe in meinem Studium zum Beispiel jetzt rein aus der Sportwissenschaft auch das Thema strategische Dekonditionierung gelernt. Haben vielleicht manche da draußen auch schon mal gehört. Wir können aber auch nochmal den Begriff auch Deload verwenden, denn es gibt es ja in ganz vielen ja, Trainingssystemen, dass man die wirklich auch schon davor periodisiert und sagt, gut, ein Mesozyklus geht so und so lang und dann kommt irgendwie eine strategische Dekonditionierung von beispielsweise 14 Tagen bewusster Pause, um einfach auch den Körper diesen nach dieser intensiven Belastung Aktivpause zu gönnen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist diese strategische Dekonditionierung? Hast du selber vielleicht auch damit Erfahrungen, Franzi? Und wie sinnvoll ist das jetzt für unsere Hörerschaft auch im Kraftsport und Bodybuilding?
Ich glaube tatsächlich, also ich habe den Begriff, bevor du ihn jetzt genannt hattest, noch gar nicht in dem Sinne gehört. Also Deload kannte ich, aber strategische Dekonditionierung hatte ich so als Begriff noch nicht gehört. Und ich glaube, es ist vielleicht auch etwas, was viele von uns unbewusst tun, sich das aber vielleicht auch öfter mal ein bisschen bewusster machen sollten. Manchmal holt sich der Körper diese Pausen auch einfach zurück, wenn wir sie ihm nicht geben. Und das kann in Form von ja, einer Verletzung sein, wenn es natürlich richtig blöd läuft, oder einfach auch von der Erschöpfung, wo wir dann sagen, boah, jetzt brauche ich irgendwie mal ein bisschen länger Trainingspause, weil ich komme einfach nicht weiter. Und wenn man das Ganze eben als strategische Dekonditionierung wirklich planmäßig einbaut, glaube ich, dass das sehr sinnvoll sein kann. Also zur Definition, was das eigentlich ist. Letztendlich gehört es dazu, dass wir Überlastungserscheinungen ja, vermeiden wollen, indem wir unserem Bindegewebe, Nervensystem, unseren Muskeln einfach Zeit geben, auch mal zu regenerieren, einfach mal die Pause geben, dass es sich wieder ja, aufbauen kann. Und es kann in Form von einer Trainingsreduktion sein, was Intensität, was Frequenz angeht. Es kann auch mal eine komplette Trainingspause sein, dass man sagt, ich gehe jetzt wirklich mal nicht ins Training. Und ich persönlich finde zum Beispiel das super, weil man auch sagen kann, wenn ich jetzt mal eine Woche im Urlaub bin, dann nutze ich diese Woche Urlaub, indem ich mich nicht dann im Urlaub stresse, irgendwo ein Gym zu finden und mein Training durchzuballern, sondern wirklich mal sage, ah ja, dann ist das jetzt meine Woche, wo ich mal diese strategische Dekonditionierung mache, weil das ist ja sogar effizient für mein langfristiges Training. Innerhalb von einer Woche wird nichts passieren. Also das kann ich euch sagen. So ein Muskelquerschnitt beispielsweise, der geht so nach 2 Wochen vielleicht ein bisschen zurück, einfach weil euch da Volumen fehlt, weil das Wasser nicht im Muskel ist, aber ihr werdet nicht wirklich Muskelmasse abbauen. Und nach 3 bis 4 Wochen passiert es erst, dass man neuromuskuläre Einbußen hat, also sprich, dass man, dass die Nerven, die den Muskeln ansteuern, sich zurückbilden und man das erst wieder aufbauen muss. Aber hier haben bestimmt auch viele schon von ach, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, hier Masse-Memory-Effekt gehört, genau, dass das eigentlich relativ schnell wieder aufgebaut wird. Und wenn man jetzt wirklich mal eine Woche im Urlaub ist und sich am Ende nur stresst, weil man nicht so ins Training kommt, wie man das will, dann ist eigentlich der Sinn von einem Urlaub oder eben auch sowas wie einer bewussten Trainingspause ein ungenutztes Potenzial, was man also viel, viel besser nutzen kann. Also wenn man schon in Urlaub fährt, man nimmt das Geld in die Hand, man nimmt die Zeit, man nimmt sich die Zeit, dann kann man das auch einfach mal voll genießen und gleichzeitig sogar Progression machen, weil diese Pause Teil der Progression ist.
Boah, Franzi, und es ist so ein wichtiger Punkt. Also wirklich an alle, die jetzt zuhören, auch ja, genau dieses Thema nutzt es als Chance, besser zu werden. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist kein Rückschritt, es ist eine Chance, besser zu werden und eben im gewöhnlichen Ablauf, in seiner Routine, im Alltag, da fällt es auch, ich muss es zugeben, mir viel schwerer, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine Woche komplett gar nicht. Da muss ich auch kurz dazu sagen, diese strategische Dekonditionierung, ich hatte da auch selber das mal im Studium gelernt, da habe ich gedacht, okay, ich möchte das ausprobieren, möchte meine Erfahrung da machen und mir das was bringt. Und es ist spannend, weil ich habe das von meinem ersten Coach aus dem Bodybuilding auch gehört und will da ganz kurz mal eine Anekdote reinbringen, der auch gesagt hat, wie Manuel Bauer das auch öfters in seinen Podcasts benennen. Manuel Bauer kennen bestimmt viele, auch ein sehr erfahrener Coach, der sagt quasi, hey, zum Beispiel nach einer Wettkampfphase, wir Bodybuilder stehen oftmals am nächsten Tag im Gym und geben Gas. So. Tag davor war der Wettkampf und davor hatten wir vielleicht auch schon 4 Wettkämpfe und ne, so eine sehr intensive Phase hinter uns. Und wir stehen am nächsten Tag im Gym und geben Vollgas. Und welcher Also welcher Profiboxer als Beispiel steht am nächsten Tag im Ring, ne? Oder welcher Marathonläufer steht am nächsten Tag auf der Aschebahn und läuft? Also ich finde, es ist immer wieder ganz hilfreich. Auch ich nehme dieses Beispiel immer mal wieder her, weil es auch mir nicht immer einfach fällt, dann wirklich die Füße stillzuhalten und bewusst eine Pause zu machen. Und eben, mir hilft es sehr zu sagen, ach, jetzt ist mal wirklich Urlaub angesagt oder jetzt fahren wir mal weg. Und es kann auch mal sein, 3, 4, 5 Tage in einem Wellness oder eben dann auch eine Woche mal in Urlaub komplett woanders. Und da allein schon der Stressor im Kopf, so okay, wie, keine Ahnung, in welches Gym gehe ich dann? Oh, die werden bestimmt nicht die Maschinen haben. Ich kann bestimmt meinen Plan eh nicht einhalten, ne? Also so denke ich mir, ticken ja ganz viele von uns, ist auch ganz normal. Und das wirklich als Chance zu sehen, finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll. Hast du selber, kannst du da auch, ich sage jetzt mal persönliche Erfahrungen, jetzt neben dem im Urlaub mal zu pausieren, dass du selber auch mal so Intervalle, wirkliche Pausen von 3, 4, 5 Rest-Days am Stück immer mal machst, wenn du merkst, jetzt ist gerade der Körper irgendwie ziemlich durch?
Also ich mache das jetzt nicht, dass ich es irgendwie planmäßig alle 2 bis 3 Monate mache und sage, jetzt habe ich mal eine Woche Pause. Aber ich mache das eben davon abhängig, wie fühle ich mich. Also ich habe über die Jahre hinweg einfach gelernt, in mich reinzuhören. Und wenn ich mich leistungsfähig fühle und wenn ich Bock aufs Training habe, dann kann mit der Regeneration was nicht falsch laufen. Also das ist so immer so, weiß ich nicht, das Gefühl, was ich jetzt persönlich habe. Und ich muss sagen, ich bin ja jemand, ich trainiere sehr viel nach Gefühl. Also ich habe ja auch jahrelang ohne Trainingsplan trainiert und es ging trotzdem irgendwie voran. Das haben die Leute mal gar nicht geglaubt. Aber ich habe einfach auf das gehört, was mein Körper mir rückgemeldet hat. Das ist vieles, viele haben das verlernt. Viele verlassen sich auch zu sehr auf das, was ihnen von außen eingeflößt wird und hören zu wenig auf sich selbst. Also das denkt man auch immer, oh, bei dem hat das geklappt, das muss bei mir auch funktionieren. Das ist so nicht. Ja, und das wollen wir meistens auch nicht. Wenn wir zum Beispiel zum Arzt gehen und der verschreibt uns das, was er allen anderen verschrieben hat, dann sagen wir auch, oh, ist ein schlechter Arzt. Oder zu einem Coach gehen, der sagt, ja, du kriegst jetzt den Plan wie alle anderen auch, dann sagt man auch, irgendein schlechter Coach. Aber wir selber, wir wollen immer das kopieren, was andere machen, weil es bei denen ja funktioniert hat, hören aber nicht auf das, was unser eigener Körper uns sagt. Also finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ich persönlich mache das dann wirklich davon abhängig. Habe ich jetzt gerade eine andere Priorität? Oder sagt zum Beispiel auch mein Körper gerade, heute ist irgendwie gar kein guter Tag, bleib daheim. Oder zum Beispiel auch, was letztens erst war, absolutes Schneechaos draußen, muss ich jetzt ins Training fahren und im Zweifel mir das Auto kaputt fahren? Nee, brauche ich auch nicht machen. Dann mache ich heute Rest Day, ich mache mir eine Badewanne und lass mir irgendwie so Muskelentspannungsbad rein. Das ist genauso gut, wie jetzt ins Training zu fahren und 3 Stunden Beine zu ballern. Das kann ich auch morgen noch machen, wenn ich mir das Auto dabei nicht kaputt fahre. Also ich finde, das ist alles so eine Mindset-Frage, wo es auch viel darum geht, Stresslevel zu reduzieren. Und das ist ja eigentlich so ein Thema, was super wichtig ist, dass man das Stresslevel langfristig auf einem Niveau hält, mit dem man sehr gut fährt. Und solche kleinen Dinge, wie eben sich zu stressen, ins Training zu kommen, sich zu stressen, dass eine Maschine besetzt ist, an die man jetzt eigentlich wollte, oder sich zu stressen, weil man jetzt heute einen Pausetag macht, aber man trainiert immer mittwochs Beine, das muss immer am Mittwoch sein. Dieser Stress, der ist so kontraproduktiv, dass es viel sinnvoller ist, da ein bisschen flexibler alles zu gestalten und zu sagen, ja, dann mache ich heute halt mal Pause und dann trainiere ich halt nicht immer an einem Sonntag Beine oder an einem International Chest Day am Montag mache ich mein Brusttraining, sondern das kann auch mal variieren. Das habe ich über die Jahre hinweg gelernt, dass das für mich sehr viel besser funktioniert. Ich sage dann einfach, oh, jetzt weiß ich nicht, meine Beine sind noch total verkatert, heute macht es keinen Sinn. Dann mache ich es halt morgen oder mach's halt übermorgen. Oder beispielsweise nach meinem Examen, ich telefoniere noch mit meiner Mama morgens, als ich auf dem Weg dahin war und sage so, oh Mama, ich freue mich schon richtig, wenn ich heute mit dem Examen durch bin, dann gehe ich erstmal richtig dick Beine ballern, weil da habe ich total Bock drauf. Und sie hat sich wahrscheinlich schon ins Fäustchen gelacht, weil das wusste ich nämlich nicht, die war auf dem Weg dahin und hat mich überrascht nach dem Examen und hat gesagt, Franzi, übrigens, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, deine Sachen zu packen, wir fahren in Urlaub. Ja, da war nichts mit Beintraining nach dem Examen. Da war sogar eigentlich nichts mit einem richtig effizienten Training für eine Woche, weil wir da in Salzburg waren. Aber dafür waren wir da wandern und sind auf die Berge hoch. Ich war auch 2, 3 Mal im Powerhouse trainieren, aber auch eigentlich, um die Leute da wieder zu sehen. Das war eine super schöne Recovery nach dieser extrem stressigen Zeit, also mental stressigen Zeit. Und dann habe ich das einfach in dem Sinne genutzt.
Das ist so gut. Und auch, dass du sagst, die Intuition und auf den eigenen Körper hören. Und das sind einfach Learnings, die darf jeder für sich selbst machen. Und ich finde das auch, total cool, wie du es beschrieben hast, weil im Endeffekt, klar, es hilft schon auch, da immer einen Coach an der Seite zu haben. Und was ich zum Beispiel lerne, ist, also, dass auch die Leute das lernen, dass der Coach dann die richtigen Fragen stellt. Ne? So, ja, wie fühlt sich denn der Körper und wie fühlst du dich denn energetisch und vom Kopf und zentrales Nervensystem? Hör mal in dich rein. So, also, es sind irgendwie so Dinge, wo natürlich logischerweise jeder erstmal lernen muss. Das hast du nicht einfach in dir drin, so wie du jetzt gerade beschreibst. Ne? Auch wir haben das gelernt. Das ist einfach, ja, über die Jahre wird es immer besser. Und finde es richtig, richtig schön, also da jetzt auch nochmal auf den Punkt eingegangen zu sein, dass jede Planung, jede Periodisierung alles schön und gut ist, aber wir genauso den Aspekt auf uns selbst zu hören und was der Körper uns für Signale gibt, ganz arg, ja, wahrnehmen dürfen.
Mit dem Coach rückzusprechen. Also es geht jetzt nicht darum, quasi einfach so sein Ding durchzuziehen und nicht das zu machen, was der Coach einem vorgibt, sondern es geht eigentlich darum, gemeinsam ein Konzept zu entwickeln. Und das geht natürlich nur, wenn man eben auch die entsprechenden Rückmeldungen gibt. Ja, der Coach kann nicht wissen, dass es dir schlecht geht, wenn du ihm nicht sagst, dass es ihm schlecht geht. Das sind auch, und es hört sich jetzt vielleicht so an, als wären wir beide irgendwie so perfekt oder sowas. Also, wie du auch schon angedeutet hast, das war auch schon ganz anders. Also ich muss sagen, ich hatte Phasen in meiner Bodybuilding-Karriere, wo ich total verkopft und gestresst war, weil ich immer so, ich hatte so Angst vor Beintraining, weil ich wusste, das Beintraining, das muss richtig gut werden. Wenn das nicht gut wird, ich bin Wellness-Athletin, hallo, mein Beintraining, es muss jedes Mal perfekt sein. Und wehe, es war jemand an der Übung, die ich jetzt im Plan stehen hatte. Ich bin komplett so, nein. Das geht doch nicht. Jetzt, ich muss jetzt diese Übung machen. Ich kann doch nicht die andere Übung zuerst machen, weil dann bin ich ja viel ermüdeter und gehe dann mit ermüdet in diese Übung. Dann kann ich es nicht mehr mit meinem vorherigen Bestwert vergleichen, weil es ja komplett anders ist. Und weißt du, solche Gedanken, die machen dich ja irgendwann kirre. Und ja, drüber hinwegzukommen, das ist eigentlich so eines der Life Goals, finde ich, und der besten Learnings über die Jahre, dass man sich dieses Mindset flexibler zu sein, antrainiert.
Und ich finde, es gibt einem selber, weil du es gerade sagst, so eine schöne Freiheit auch, das geschafft zu haben, weil man auch weiß, wie du jetzt gerade beschrieben hast, genauso bei mir auch, wie es anders sein kann und wie, oh, super anstrengend es eigentlich im Endeffekt ist. Und das versteht man ja dann auch, finde ich, als menschliches Wesen erst, wenn man im Rückspiegel drauf guckt, denkt sich, oh Gott, wie vernarrt war ich denn damals, ne? So, es hat ja echt, ja. Aber das sind einfach diese Learnings, die man machen darf und das Konzept mit dem Coach in Zusammenarbeit entwickeln darf. Deswegen ganz, ganz wertvoll, auch da nochmal drauf eingegangen zu sein jetzt. Lass uns gerne zu dem Punkt Schlaf übergehen. Wir haben jetzt im Endeffekt herausgearbeitet, dass eine große Komponente auch neben der Ernährung der Schlaf ist und neben der Erholung. Lass uns vielleicht mal die Begrifflichkeit, ja, ich wollte sagen, gerade definieren, aber an sich ist es irgendwie ein bisschen Quatsch, weil ich würde behaupten, jeder Mensch weiß jetzt schon, was Schlaf ist, oder? Oder kann man da irgendwie auch noch differenzieren?
Also in der Wissenschaft schafft man ja sowieso alles irgendwie anders zu definieren und Untergruppen zu finden und sowas. Und das ist ja eine Wissenschaft für sich eigentlich. Also letztendlich wissen wir alle, was Schlaf ist und uns hoffentlich so viele Gedanken darüber zu machen, weil wenn wir das nicht tun, ist meistens alles gut. Wenn wir dann merken irgendwie, was mit dem Schlaf stimmt nicht, dann machen wir uns eigentlich erst Gedanken, was ist eigentlich Schlaf und warum funktioniert es jetzt nicht? Letztendlich ist der Schlaf ein nicht sehr gut, also wir machen da viel Forschung, aber wissen trotzdem sehr wenig darüber, warum brauchen wir das eigentlich genau, wozu dient es, warum schlafen manche Menschen besser als andere, Schlafstörungen sind auch nochmal so ein Thema, es gibt auch viele Gründe für einen schlechten Schlaf, die jetzt nicht unbedingt eine Schlafstörung in dem krankhaften Sinne zugrunde haben. Wofür ist Schlaf eigentlich da? Es dient der Erholung des Organismus. Das ist total vag formuliert, aber irgendwie schafft es unser Körper nicht, entsprechend zu regenerieren, während wir wach sind. Das heißt, wir benötigen den Schlaf und die Ausschaltung gewisser Funktionen, damit andere Dinge regeneriert werden können. Und auch sowas wie zum Beispiel Lernen und Gedächtnisbildung findet im Schlaf statt. Und nicht, wenn wir wach sind. Deswegen ist Schlaf ein absolut wichtiger Teil unseres Lebens und wir verbringen auch einen nicht ganz irrelevanten Teil unseres Lebens mit dem Schlafen. Also entsprechend kann es nicht so unwichtig sein.
Richtig gut, danke Franzi dafür. Ja, und ich würde auch sagen, im Endeffekt, Schlaf ist ja auch nicht gleich Schlaf. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Dann kommen wir an den Punkt, wo es halt darum geht, wenn wir uns mehr Gedanken dazu machen, was passiert denn eigentlich, um da mal anzufangen, wenn wir Menschen schlafen? Ich meine, das
Also,
kommt ja eigentlich nicht mit, genau.
wir schalten ja eigentlich unser Bewusstsein aus im Schlaf und dann übernehmen regenerative und gewisse säubernde Prozesse, kann man das eigentlich sagen, also im Englischen Clearance-Prozesse und eben auch sowas wie Hirnplastizität und Learning, die ja, die Kontrolle, wie man es auch nennen möchte. Also sprich, sowas wie Erholsamkeit, Stressreduktion, das findet im Schlaf statt, sowas wie neurotoxischen Abfall zu beseitigen. Also unser Gehirn, das säubert sich eigentlich selbst im Schlaf. Es sind verschiedene Transmitter, die dann abgebaut werden, die wir halt über den Tag brauchen, damit wir konzentriert sind, damit wir erholt sind, damit wir leistungsfähig sind, auch mental gesehen, dass wir kognitive Leistung erbringen können. Das wird sozusagen im Schlaf alles einmal geresettet und neu gestartet, wenn man das so sagen möchte. Und eben auch sowas wie Gedächtnisbildung, wie ich gerade schon sagte, oder auch Lernen, das findet dann im Schlaf statt. Da werden ganz viele Verknüpfungen erstellt. Und ja, das können wir nicht, wenn wir wach sind. Warum das so ist, das weiß man eigentlich gar nicht so genau, aber dafür ist es total wichtig. Dafür ist es eben auch wichtig, dass wir ausreichend schlafen. Und gibt es verschiedene Empfehlungen. So im Groben und Ganzen kann man sagen, dass man als Neugeborener viel, viel mehr schlafen muss als älterer Mensch. Wir Erwachsenen, so zwischen 18 und 64 Jahren, das fallen ja die meisten da mit rein, brauchen so 7 bis 9 Stunden Schlaf im Durchschnitt. Es gibt Leute, die brauchen weniger, es gibt Leute, die brauchen mehr, so wie das immer ist. Das ist jetzt so die Durchschnittsvariante. Und Neugeborene, die schlafen 14 bis 17 Stunden am Tag. Ja, und alte Menschen, denen reichen manchmal 6 Stunden am Tag oder in der Nacht jetzt viel eher an Schlaf, um ausreichend erholt zu sein.
Ja, voll spannend, diese Unterschiede auch. Vielleicht auch da mal auf die unterschiedlichen Schlafphasen auch noch einzugehen. Ich denke, das haben viele, die jetzt auch zuhören, auch schon gehört. Wahrscheinlich auch die Personen, die zum Beispiel eine Fitbit haben oder eine Apple Watch oder wo der Schlaf aufgezeichnet ist, die sich da auch schon viel mit beschäftigt haben. Dann sieht man ja auch immer die unterschiedlichen Schlafphasen und da auch noch die ergänzende Frage dann so, sind alle Phasen von gleicher Bedeutung und Wichtigkeit?
Ja, ich hab die tatsächlich nicht, aber so ein Schlaftracker, ich finde es spannend. Also ich finde es immer gut, wenn man Sachen trackt und dann ein Fazit daraus findet, weil alleine etwas zu tracken hat nochmal keine Verbesserung. Also nur weil man sieht, dass man schlecht schläft, verbessert man seinen Schlaf nicht, sondern man muss dann auch aktiv was verändern, damit es besser wird. Genau, es ist wie wenn man sich täglich wiegt, aber keine Diät macht, dann wird man auch nicht, also abnehmen, ne? Also man muss natürlich auch irgendwas verändern. Und genauso ist es auch beim Schlafen. Und wenn mein Tracker sagt, ich schlafe nicht gut, dann heißt das noch nicht, dass es dadurch besser wird, dass ich das aufgezeichnet habe, sondern man muss dann auch aktiv werden. Jetzt zu den einzelnen Phasen. Es gibt ja den also den Non-Rolling-Eye-Movement-Schlaf. Und den REM-Schlaf, also den Rolling-Eye-Movement-Schlaf. Das sind so die klassischen Schlafphasen, die eigentlich jeder kennt. Beim Non-Rolling-Eye-Movement-Schlaf wird nochmal in die Schlafphasen 1 bis 3 unterteilt. 1 ist so die Einschlafphase. Das ist auch diese Phase, wo das oft so ist, wenn wir da wieder aufwachen, dass wir das Gefühl haben, wir haben gar nicht geschlafen. Also ich weiß nicht, das kennt bestimmt auch jeder, wenn man nachts aufwacht und denkt, oh, ich bin eigentlich gar nicht eingeschlafen, aber 3 Stunden fehlen einem von der Erinnerung trotzdem. Dann ist das so, dass man eben in dieser ganz leichten Schlafphase war, die auch noch nicht wirklich ein großer Teil der Erholsamkeit darstellt. Dafür ist eher dann auch die zweite Schlafphase, in der wir uns die meiste Zeit im Schlaf befinden, also diese N2-Phase, relevant. Und die eigentliche Tiefschlafphase, die N3-Schlafphase, ist dann so 10 bis 20% von dem eigentlichen Schlaf und wird im Alter weniger. Also das ist sozusagen der Teil der Schlafphase, der abnimmt und weswegen ältere Leute weniger schlafen als jetzt Leute im mittleren Alter. Dann kommt zuletzt die R-Phase, das ist dann die Rolling Eye Movement oder REM-Schlafphase, die ungefähr ein Viertel von der Nacht ausmacht und das ist die Phase, in der wir meistens auch träumen. Die kommt so alle 90 bis 120 Minuten wieder und wir von diesem Zyklus gehen wir 4 bis 5 Zyklen in der Nacht durch. Kommt natürlich darauf an, wie lange wir wirklich schlafen. Und die N2-Phase, also die, wo wir eigentlich die meiste Zeit in unserem Schlaf verbringen, die wird sozusagen in der zweiten Nachthälfte we weniger und da wird die Rolling Eye Movement Phase mehr. In dieser Rolling Eye Movement Phase träumen wir. Dort findet auch vor allem Gedächtnisbildung, Lernprozesse und sowas statt. In der ersten Nachthälfte finden eigentlich meistens regenerative Prozesse statt oder auch Hormonbildung. Also zum Beispiel ist es dann auch voll wichtig, dass man gerade die erste Schlafphase mitnimmt, damit sowas wie Wachstumshormone gebildet werden und die Regeneration stattfindet, was körperliche Prozesse jetzt betrifft, was für uns Bodybuilder natürlich super relevant ist. Aber die zweite Phase ist eben auch entsprechend wichtig, damit wir uns kognitiv erholen. Und ja, demnach ist sozusagen das nicht gut, wenn man die zweite Schlafphase nicht hat, weil man insgesamt zu wenig schläft. Und andersherum ist es eben auch wieder tatsächlich nicht so gut, wenn man zu lange schläft. Das ist auch eine Frage, die viele haben, kann man eigentlich zu lang schlafen? Ja, kann man auch. Und das ist tatsächlich auch mit verschiedenen Gesundheitsproblemen assoziiert, wie dem metabolischen Syndrom beispielsweise oder auch Depression. Also ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ist Depression jetzt ein Grund, dass man länger schläft, oder ist quasi das lange Schlafen ein Symptom der Depression?
Danke, Franzi, dafür. Also ich konnte jetzt auch selber ein bisschen besser verstehen, was in der jeweiligen einzelnen Phase eigentlich passiert. Weil diese ganzen Phasen habe ich schon oft gehört, ne, und habe mich aber noch nie so tiefer gehen befasst. Vielleicht geht es auch anderen so. Und auch, dass es eben ein, ja, zu lange Schlafen auch eigentlich gibt, ne? Vielleicht lass uns nochmal an den Punkt des Einschlafens kommen, weil ich für meinen Teil habe zum Beispiel festgestellt, dass der Prozess dieses wie wird meine Nacht oder wie schlafe ich auch in der Nacht, eigentlich schon viel früher eingeleitet wird. Und mit einer gewissen, ich sage jetzt mal, Schlafroutine haben vielleicht auch schon einige gehört. Also bedeutet viele Stunden, bevor ich wirklich im Bett liege, Augen zu habe und eben nichts mehr aktiv mitbekomme, wird so dieser Prozess schon eingeleitet, weil ich einfach da schon zur Ruhe komme, Stress reduziert wird. Und ja, vielleicht auch da, wie wichtig ist so ein individuell passender Schlafrhythmus oder eben eine sogenannte Schlafroutine.
Wie im Training ist hier tatsächlich dieses blöde Sprichwort Consistency is key total relevant. Also auch regelmäßig zur gleichen Zeit zu schlafen, ist total förderlich. Und wenn man da, also zum Beispiel Schichtarbeiter, die können das ja gar nicht machen, weil sie eben verschiedene Arbeitszeiten haben. Da hat man gesehen, dass sie ein kürzeres Leben führen als solche, die quasi immer gleich schlafen. Dementsprechend ist es total wichtig, dass man das schon mal als Grundpfeiler, wenn es möglich ist und umsetzbar im Alltag ist, dass man möglichst zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht, dementsprechend auch ungefähr immer gleich lang schläft. Was auch total super ist, ist, wenn man eine Schlafroutine entwickelt. Also die Mediziner nennen das gerne Schlafhygiene. Ich finde es irgendwie ein komischer Begriff, aber es heißt Schlafhygiene, dass man gewisse Rituale sich antrainiert, bevor man ins Bett geht, um dem Körper zu signalisieren, hey, jetzt geht's langsam so in diese Ruhephase über. Wir gehen jetzt gleich ins Bett und wollen einschlafen, dass der sich da auch mehr oder weniger darauf vorbereiten kann. Sowas wie das Licht zu dimmen oder auch Blaulichtfilter zu verwenden. Das mit den Blaulichtfiltern, ja, manche Studien haben gesagt, oh nee, es hat man irgendwie gar nicht gesehen, dass es was bringt. Andere haben gesagt, ja, es bringt total was. Hier würde ich auch wieder sagen, wem es was bringt, super, wem es nichts bringt, das ist jetzt auch nicht irgendwie weiter schlimm. Dann lass es halt sein. Also es hat quasi keinen schlechten Nebeneffekt, das zu versuchen. Sowas, dass man Handys und elektronische Gegenstände so 30 Minuten vorm zu schlafen gehen einfach mal weglässt, ist eine super Sache. Also ich glaube, da profitieren die meisten von und die wenigsten tun es. Also ja, muss selber gestehen, ich gucke auch öfter mal noch abends aufs Handy, bevor ich ins Bett gehe. Aber eigentlich wäre es super, das so 30 Minuten vorher wegzulegen oder zum Beispiel auch nicht mehr super spät ins Training zu gehen. Und wenn man dann ins Training geht, sich vielleicht nicht noch einen Stim-Booster reinzuhauen oder jetzt, weiß ich nicht, drei Kaffee zu trinken, weil dann wird man auch danach nicht mehr so gut schlafen können. Es gibt sogar tatsächlich die Empfehlung, dass man 8 Stunden vorm Schlafengehen nicht kein Koffein mehr konsumiert. Also ich muss sagen, dass ich glaube, es gibt kaum einen Tag, wo das bei mir so ist, dass ich wirklich 8 Stunden vorm Schlafengehen kein Kaffee mehr trinke. Aber es wäre auf jeden Fall empfehlenswert, wenn jemand Schlafprobleme hat, dass man spät kein Koffein mehr trinkt, dass man keine Stimbooster nimmt, dass man nicht super spät ins Training geht, jetzt nicht vielleicht auch noch einen Horrorfilm schaut, wenn man danach ins Bett gehen möchte. Oder auch sowas wie abends rauchen oder Alkohol trinken ist nicht förderlich für die Schlafqualität.
Danke dafür, Franzi. Und ich ergänze noch generell, Leute, es ist irgendwie für gar nichts, glaube ich, förderlich. kam jetzt irgendwie gerade so. Ja, wie du auch gerade gesagt hast, wie kann sowas in der Praxis aussehen? Also ich würde einfach nur von mir mal ein Beispiel bringen und ich zähle mich genauso, wie du gerade bei dir gesagt hast, noch dazu, dass auch ich arbeite gerade noch so ein bisschen dran, wann lege ich wirklich mein Handy weg und wann mache ich die letzte PN in Instagram oder den letzten Repost oder. Es ist echt, ja, so ein Thema, wo wir, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen darf, aber gerade so ein Ritual wie abends als Beispiel noch einen leckeren Tee trinken und wirklich mal zur Ruhe kommen, sich nichts mehr irgendwie, nichts mehr zu konsumieren in den Kopf, meine ich jetzt, irgendwas von außerhalb. Vielleicht zu sagen, hey, am Ende lese ich einfach nur noch eine halbe Stunde. Und auch da habe ich zum Beispiel für mich die Erfahrung gemacht, ein spannendes Sachbuch ist so, bringt mich sicher nicht zur Ruhe, weil ich mir denke, oh, das muss ich mir annotieren, das muss ich rausschreiben, oh, das wäre was für morgen, keine Ahnung, sondern wirklich irgendwie etwas, was mich einfach runterbringt. Genau, oder dann auch, was du auch sagst, so ein ne, Thema Umstände im Raum oder wie laut ist es natürlich jetzt auch da, wo man schläft. Das sind einfach so Dinge, wo man selber mal gucken kann, was kann ich denn da optimieren, wenn der Schlaf gerade nicht so gut ist. Ich sage mal so, wenn jetzt der Schlaf mega gut ist und man überhaupt keine Probleme, dann braucht man sich auch keine Gedanken zu machen. Aber das sind, finde ich, immer so Themen, wo ich immer wieder auch beispielsweise jetzt bei mir im Coaching bei den Leuten sehe, dass einfach da viel Potenzial schlummert, die Regeneration im Großen zu verbessern. Ja, vielleicht noch da jetzt die Frage, Franzi, wie finde ich denn persönlich heraus, wie viele Stunden jetzt für mich, also für die Hörerin oder den Hörer, der gerade dabei ist, so die passende Schlafenszeit ist im aktuellen Lebensabschnitt, weil das kann sich ja schon auch verändern.
Ich wollte noch eine kurze Ergänzung machen zu dem davor. Also zum Beispiel sowas wie die Temperatur im Schlafzimmer ist noch ziemlich relevant. Also weil du gesagt hast, was sind so deine Routinen? Bei mir ist so die Routine, ich mache mal das Fenster auf, egal. Auch im Winter, also ich schlafe immer mit offenem Fenster, weil ich brauche es kalt, damit ich schlafen kann. Und ich bin ein sehr guter Schläfer, deswegen habe ich ansonsten nicht so viel optimiert. Also was jetzt zum Beispiel manche Leute, die brauchen Musik zum Einschlafen oder irgendwie machen sich Lavendelduft an oder irgendwas zum Runterkommen. Also ich brauche das alles nicht. Im Endeffekt, ich mache das Fenster auf, lege mich hin und schlafe ein. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist mein Supertalent. Ich kann sehr einfach sehr gut schlafen. Auch egal wo, ich kann auch auf dem Boden schlafen. Das ist, also manche brauchen eine gemütliche Matratze, ein gutes Kissen, die richtige Schlafposition und sowas. Das sind alles Dinge, die kann man definitiv optimieren, wenn man Probleme hat. Ich bin, wie gesagt, ein Superschläfer. Ich lege mich irgendwo hin, mache die Augen zu und dann mache ich wieder auf. Ich bin dann auch so, das ist nämlich jetzt der Punkt, wie viel Schlaf brauche ich denn? Man braucht so viel Schlaf, dass man aufsteht und sich erholt fühlt. Das ist eigentlich so der eigentliche Parameter, um zu sagen, ist der Schlaf erholsam, ist der gut, ist der von der Dauer ausreichend und ist der von der Qualität ausreichend. Wenn ich morgens aufstehe und mich gerädert fühle, dann ist irgendwas nicht gut. Wenn ich morgens aufstehe und fit bin, dann mache ich eigentlich viel richtig, ohne das vielleicht bewusst zu machen. Und so ist es meistens bei mir. Also ich merke auch, wenn ich dann mal ein paar Tage nicht genug geschlafen habe, dann wache ich morgens auf und bin nicht so fit wie sonst. Wenn ich aber weiß, also ich brauche persönlich so meine 7 Stunden Schlaf. 7 reichen mir. Absolut. Manchmal sind es 6, das ist dann okay. Auf Dauer unter 6 ist schlecht. Und mehr als 8 auf Dauer sind für mich auch zu viel. Also dann fühle ich mich morgens irgendwie, komme ich auch nicht richtig in die Gänge, wenn ich zu viel geschlafen habe. So 7 Stunden sind bei mir persönlich optimal, weil dann klingelt der Wecker, ich mache den auf, ich stehe auf und mach so mein Ding. Und wenn es so ist, der Wecker klingelt, man fühlt sich total gerädert, man drückt nur dreimal auf die Snooze-Funktion und so, dann ist man wahrscheinlich nicht so optimal, was die Schlafqualität und Dauer angeht und sollte da persönlich einfach mal schauen, was passiert, wenn ich ein Abendritual einführe, was passiert, wenn ich vielleicht ein bisschen länger schlafe, dass man sich vielleicht auch bewusst einträgt oder wann man ins Bett gehen möchte. Also wir planen so viel im Bodybuilding, also es gibt ja Leute, die sind total verrückt, die müssen ja alles aufs Gramm genau abwiegen, aber sowas wie Schlaf, das kriegen wir nicht geplant. Also warum sagen wir nicht, ich möchte um 22 Uhr ins Bett gehen und halte mich dann auch da dran, weil ich schaffe es ja irgendwie auch, wenn ich 101 Gramm Reis abgewogen habe, dann noch den 1 Gramm rauszuholen. Ja, das machen wir zwar auch, weil wir so verrückt sind, aber wir schaffen es nicht, dass wir um Punkt 22 Uhr ins Bett gehen, wenn wir uns das vorgenommen haben. Also auch hier ist Disziplin eigentlich so ein Thema, das ja, das ist letztendlich kommt es darauf an.
Voll gut, Franzi, danke dafür. Und einfach auch, dass es eine Routine sein sollte und einfach dem Körper so viel hilft, wenn wir immer um die, wie du schon gesagt hast, gleiche Zeit schlafen gehen und sich dann auch automatisiert eine Aufstehzeit irgendwann ja, zeigen wird, wann die Person dann auch wirklich fit aufsteht. Mir kam da jetzt gerade auch so der Gedanke, Weil ich meine, das werden die wenigsten vielleicht machen können aufgrund von Job und Zeiten und so weiter. Aber was auch cool ist, wenn man, keine Ahnung, mal im Urlaub, wie auch immer, aber sagt, gut, man stellt sich jetzt mal bewusst keinen Wecker und guckt mal, wie lange schlafe ich denn ohne Wecker und wann wache ich denn auf und fühle mich nicht zu lange geschlafen, also fühle ich mich wieder gerädert, sondern wann wache ich wirklich auf und bin richtig top ausgeschlafen. So könnte man das vielleicht auch für sich rausfinden oder eben dann einfach, man stellt sich mal eine andere Weckerzeit oder geht früher ins Bett, das geht natürlich auch.
Im Optimalfall würde man das auch über ein paar Tage machen, weil zum Beispiel, wenn man jetzt normalerweise zu wenig schläft, dann gibt es sowas wie Catch-up-Sleep und wenn man sich da mal keinen Wecker stellt, dann schläft man vielleicht auch mal 10 Stunden, weil man es einfach gebraucht hat und dann fühlt man sich nach den 10 Stunden auch super erholt. Das heißt jetzt aber nicht, dass man immer 10 Stunden Schlaf braucht.
Ja.
Und auch total spannend, also ich war ein halbes Jahr in Neuseeland und habe da Work and Travel gemacht und da war ich halt auch oftmals auf mehrtägigen Wanderungen oder in irgendwelchen auf irgendwelchen Inseln, wo es keine zentrale Strom- und Wasserversorgung gab und hast du nicht gesehen. Und da hast du mehr oder weniger nach den Gezeiten gelebt. Und das fand ich ziemlich spannend, weil ohne sich einen Wecker zu stellen, ist man einfach quasi ins Bett gegangen, wenn es dunkel war, weil man konnte eh nichts mehr machen. Keine Ahnung, im Kerzenlicht kannst du halt nicht mehr so viel machen. Und dann bist du ins Bett gegangen und bist halt einfach mit der Sonne sozusagen wieder aufgestanden. Und es war so krass erholsam. Ich meine, das ist bei uns natürlich nicht umsetzbar, weil ja, dafür ist unser Alltag einfach ganz anders aufgebaut. Aber das fand ich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, dass man so ohne Wecker und ohne das alles wirklich planen zu wollen, einfach mit den äußeren Stimuli sozusagen total super ja, schläft und eben auch erholsam schläft.
Voll gut, ja, das ist echt ultra spannend. Und was du auch jetzt davor noch gesagt hast, Franzi, finde ich auch voll hilfreich, weil viele, glaube ich, haben das auch schon gehört mit der Raumtemperatur, das an sich, ich glaube, das ist auch empfohlen, ne, wissenschaftlich irgendwie, dass ein richtig heißer Raum, sage ich jetzt mal. Ich meine, viele kennen es vom Sommer, jetzt auch gerade in Deutschland, der Sommer war ja ultra heiß, früh warm, viele konnten da echt nicht gut schlafen. Es war kein so erholsamer Schlaf, wie wenn jetzt beispielsweise der Raum, ich weiß gar nicht, gibt es da eine Empfehlung von den von der Temperatur, das weiß ich gar nicht, zwischen 18 und irgendwas
Ja,
Grad oder so, ne?
ich glaube auch so um die 18 Grad sind das, was empfohlen wird.
Ja, und dann eben zum Beispiel frische Luft rein oder davor Stoßlüften, wenn es dann zu kalt wäre oder man ist und lässt im Winter auch auf. Eine Decke, was du, oder generell, wie ist die Matratze, wie hoch ist das Kissen, ist die Decke schwer oder leicht? Also es sind ja lauter so Themen, wo jeder Mensch für
Oder
sich.
so ein Fun Fact, viele können ja auch nicht mit Socken schlafen. Das ist tatsächlich, wenn die Füße kühl sind, schläft man besser. Also dann einfach die Füße aus, vielleicht nicht unter die Bettdecke, Socken ausziehen und so, kann auch die Schlafqualität verbessern.
Es. Und dann gibt es die anderen, oh Gott, also da zähle ich jetzt gerade mal mich dazu, die brauchen eine Wärmflasche an den Füßen. Aber das stimmt, weil du sagst, mein, wenn ich aufwache, sind meine Füße immer aus vom, raus vom Bett.
Siehst du, dann machst du das vielleicht dann doch unbewusst.
Ach ja, lustig. Okay, das habe ich mir auch noch nie bewusst Gedanken zu gemacht. Sehr, sehr cool. Vielleicht da jetzt so die Frage, ja, inwiefern verändert sich denn auch so, ich sage mal, dieser menschliche Bio-Schlafrhythmus über die Jahre. Zum Beispiel brauchte ich gefühlt wirklich, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, brauchte ich irgendwie viel mehr Schlaf, um mich ausgeschlafen und fit zu fühlen. Wie jetzt zum Beispiel heute, ähnlich wie du, ich brauche so 7 Stunden, ist für mich genial. Und alles, was drüber ist, da fühle ich mich dann eher nur richtig gerädert.
Ja, genau, das ist tatsächlich, also gerade in der Entwicklungsphase von unserem Nervensystem, was eben auch vor allem in den jungen Jahren stattfindet, da brauchen wir viel, viel mehr Schlaf. Neugeborene, die schlafen 14 bis 19, teilweise 20 Stunden am Tag, also sind eigentlich nur am Schlafen. Und je älter wir werden, umso weniger Schlaf brauchen wir eigentlich. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass dann gewisse Phasen sozusagen, die verkürzen sich dann. Und im Alter, also so also ungefähr mit der Volljährigkeit braucht man im Schnitt sowas zwischen 8 bis, ja, 7 bis 9 Stunden Schlaf. Das variiert eben auch. Es gibt Leute, die haben anderen Schlafrhythmus, die brauchen vielleicht weniger. Es gibt Leute, die, also es gibt ja so diese Amseln und Eulen, ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat, so manche Leute, die sind morgens total früh wach und sind dann eigentlich auch schon voll fit, gehen dafür abends einfach natürlicherweise früher ins Bett. Dann gibt es die Nachteulen, die irgendwie abends nicht ins Bett kommen und dann auch morgens nicht zu der normalen Zeit, wie andere Leute aufstehen, aus dem Bett kommen. Die schlafen dann einfach total lange. Ja, es gibt so diese Leute wie mich, die irgendwie abends nicht ins Bett kommen und morgens trotzdem früher aufstehen. I don't
Beide.
know.
Ich bin beides.
So ein Hybrid, ich weiß es nicht. ja, also das ist total unterschiedlich, aber was man definitiv sagen kann, ist, dass man als junger Mensch sehr viel mehr Schlaf braucht als älterer Mensch.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht auch, wenn wir da jetzt noch sind, was sind denn so die meisten Beeinträchtigungen für schlechten Schlaf? Also auf was sollten wir Menschen verzichten bewusst, wenn der Schlaf uns wichtig ist? Klammer auf, es sollte uns wirklich allen wichtig sein, egal ob wir jetzt gerade Bodybuilder heißen oder einfach nur ein Mensch, der sein Leben schätzt.
Ja, also wir hatten ja auch schon viele Sachen, so diese Schlafhygiene, dass man entsprechend die Umgebung schafft, Temperatur, Lautstärke. Also zum Beispiel Lautstärke ist ein enorm wichtiges Thema. Wenn man jetzt vielleicht irgendwie gerade am Flughafen lebt oder sowas, man hört das gar nicht mehr. Aber das stört schon den Schlaf, wenn es immer wieder laut ist nachts. Und da kann es auch hilfreich sein, auch Ohrstöpsel zu verwenden. Wenn es zum Beispiel relativ hell ist, dass man eine Schlafmaske hat oder dass man vielleicht sogar einfach wirklich dunkle Vorhänge, Rollläden und sowas runterlässt. Man schläft tatsächlich besser. Wenn man jemand ist, der den ganzen Tag über so nappt, also immer mal wieder sich hinlegt und kurz schläft und dann nachts nicht schlafen kann, dann sollte man das Nappen sein lassen. Wenn man jemand ist, der das braucht, der so diese 20 Minuten Powernaps einfach braucht, damit er durch den Tag kommt und trotzdem nachts gut schläft, dann kann er das durchaus machen. Also das ist nicht verboten oder so. Man sagt, wenn es länger als 30 Minuten sind, überwiegen dann wieder so diese Effekte, dass man eigentlich müder wird, als dass man fitter wird. Also das sind 20 Minuten, die sind schon echt ja, so ein Mittelwert, der für die meisten ganz gut funktioniert. Dann sowas wie regelmäßige körperliche Aktivität. Das fördert den Schlaf, also wirklich mal raus in die frische Luft gehen, einfach mal spazieren gehen, dann ist man abends müder. Wenn man den ganzen Tag mal draußen geschafft hat, dann merkt man auch so abends, ist man richtig platt und da hat man keine Probleme mehr einzuschlafen, weil man sich den ganzen Tag eigentlich ausgetobt hat. Ja, aber jetzt wirklich kurz vor dem Schlafen nochmal eine intensive Trainingseinheit zu machen, das kann halt dann wirklich auch dazu führen, dass man nicht so gut einschläft, gerade wenn man das Ganze auch mit irgendwelchen Boostern noch kombiniert. Also das sozusagen auch lieber weglassen. Dann eben auch sowas wie emotional aufwühlende Filme, Serien zu schauen, kann die Schlafqualität beeinflussen. Also alles, was ich aufzähle, ka alles kann, nichts muss. Ne? Also das ist immer so Sachen, wenn es bei euch super funktioniert, heißt es nicht, dass ihr jetzt abends keine Serie mehr gucken dürft. Wenn ihr danach schlafen könnt, dann ist kein Thema. Aber wenn ihr eben morgens aufwacht und euch total gerädert und müde fühlt, dann sind das so Punkte, die man vielleicht einfach abarbeiten kann, wo man sagt, ah, da kann ich was optimieren. Dann eben sowas wie Matratze. Habe ich vielleicht eine falsche Matratze? Schlafe ich deswegen nicht gut? Schlafposition. Was viele Bodybuilder auch haben, allein bedingt durch das erhöhte Körpergewicht ist sowas wie ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Also habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass Leute dann diese nachts diese Schlafmasken haben, weil sie nachts solche Atemaussetzer haben. Und wenn man solche Atemaussetzer hat und nicht ausreichend Sauerstoff zuführt, dann schläft man auch nicht sehr erholsam. Man hat sogar immer diese Arousal-Reaktion in der Nacht, dass man plötzlich dann quasi aus dem Schlaf aufwacht und dadurch gar nicht in diese richtigen Tiefschlafphasen kommt. Und entsprechend der Schlaf nicht erholsam ist, man eine erhöhte Tagesschläfrigkeit hat, vielleicht sogar auch so Sekundenschlaf am Tag. Das sind zum Beispiel auch Dinge, das kann man relativ gut im Schlaflabor dann sich anschauen und entsprechend auch therapieren, also mit beispielsweise so einer Schlafmaske. Und das ist auch gar nicht so unrelevant, sowas herauszufinden, weil das nämlich viele weitere, man sagt, Komorbiditäten mit sich bringen kann, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Das sind eine erhöhte Gesamtmortalität, also dass Leute, die sowas haben, die haben mehr andere Erkrankungen und haben mehr Erkrankungen, die vielleicht auch dann früher tödlich verlaufen als bei Leuten, die das nicht haben. Ja, also das sind zum Beispiel alles noch Faktoren, also ich glaube, man könnte die Liste noch weiterführen, die da relevant sein könnten.
Voll gut. Du hast auch gerade gesagt, Franzi, noch Thema Powernap, fand ich voll gut, dass du es reingebracht hast, weil viele, vielleicht die gerade zuhören, machen das entweder ab und zu oder haben da ihre Erfahrungen gemacht. Die hatten nämlich mal ja auch eine Koffeinfolge gemacht und da gab also an der Stelle einfach nur nochmal die Info, hey, gebt mal ein hier im Podcast, wenn euch das interessiert, wenn ihr noch nicht gehört habt zum Thema Koffein, da haben wir dazu auch gesprochen, inwiefern zum Beispiel auch ein Powernap und davor sogar ein Kaffee ja irgendwie eine Art Superkompensationswirkung haben kann, wenn der Powernap eben nicht zu lang ist, was du auch gerade gesagt hast, ne? Ich glaube, das ist auch eine ganz individuelle Sache. Was mir dabei jetzt gerade noch kam, Franzi, kann man vielleicht so sagen, gibt es denn etwas wie Schlaf nachholen? Weil ich höre das halt ultra oft, ne? So unter der Woche, keine Ahnung, die Leute laufen auf 4, 5 Stunden Schlaf, also faktisch zu wenig, sie wissen es auch. Und dann am Wochenende, ja, jetzt muss ich erstmal meinen Schlaf nachholen.
Also es gibt sowas wie Catch-up-Sleep, also es ist beschrieben. Jetzt ist immer die Frage so, ja, man kann auch vegan Bodybuilding machen, oh Gott, das ist ein schwieriges Thema. Es geht alles. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist das alles? Und also es ist natürlich sinnvoller, wenn man es schafft, regelmäßig gleich viel zur gleichen Zeit zu schlafen, so das Optimum. Es funktioniert aber auch in gewisser, also bis zu einem gewissen Grad Schlaf nachzuholen. Würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich 5 Tage lang nur 4 Stunden schläft und dann am Wochenende total viel, ist es jetzt auch nicht so die beste Variante. Aber wenn man jetzt ja wirklich mal einen Tag nicht so lang geschlafen hat und den nächsten Tag dafür ein bisschen länger, dann kann man das sehr gut kompensieren.
Ich glaube, das kennen bestimmt viele aus der Praxis. Also das kenne ich auch, ne? Dass ich mich dann da wieder total gut fühle, auch wenn es mal eben wirklich sehr kurz war, eine Nacht, wenn dann die nächste Nacht wieder weitaus besser war. Sehr gut. Ja, dann Franzi, wir hatten jetzt im Endeffekt auch gehört, dass zur Regeneration der Schlaf gehört, wie wir gerade sehr darauf eingegangen sind. Wir hatten das Thema Ernährung und Erholung. Beim Thema Erholung kommt ganz arg der Punkt Stress mit rein. Und ich würde fast vorschlagen, weil die Folge auch jetzt schon sehr umfangreich und hochwertig ist, dass wir Thema Stress, Stressmanagement, was ist guter Stress, was ist schlechter Stress, vielleicht auch als einzelne Folge machen. Also die Leute, die zuhören, wenn ihr das auch euch wünschen würdet, wenn euch das helfen würde, kommentiert das gerne mal und lasst uns das wissen. Vielleicht noch, bevor wir ganz am Ende sind und ein kleines Fazit machen, noch beim Punkto Ernährung. Ich meine, wir hatten auch schon so viele Folgen zum Thema Ernährung. Vielleicht einfach nochmal, um ganz auf die wichtigsten Punkte einzugehen. Wie kann man denn da jetzt zum Thema, wir sind nach dem Training, wir haben gerade im Endeffekt Zerstörung im Beintraining vollzogen, bewusst. Wie können wir dann denn auch da die Regeneration mit der Ernährung unterstützen, um gleich die Prozesse eben so einzuleiten, damit das passiert, was wir uns wünschen?
Also man kennt ja so diese Golden Hour nach dem Training, wo man sagt, das anabole Fenster mehr oder weniger. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also man sollte ungefähr in der ersten Stunde nach dem Training ungefähr, das ist natürlich auch davon abhängig, ob man jetzt 50 Kilo Bikini-Athletin oder auch 130 Kilo Off-Season-Bodybuilding-5-Athlet ist, aber man sollte sowas zwischen 15 bis 30 Gramm Eiweiß konsumieren. Also jetzt wirklich innerhalb von den ersten 30 bis 60 Minuten nach dem Training, aber eben auch die Glykogenspeicher dort schon anfangen zu füllen, weil auch das super, total relevant ist. Fette sind dann eher was für später. Also die Fette, die würden auch die Aufnahme von den Kohlenhydraten und den Proteinen verlangsamen, weil sie einfach die Magen-Darm-Passage verlangsamen. Und dementsprechend wird alles andere langsamer aufgenommen. Wir wollen aber nach dem Training möglichst schnell eine Versorgung haben, weil wir sind da in dieser katabolen Phase, die dann natürlich möglichst schnell in eine anabole Phase umschlagen sollte. Und da sind eben auch gerade die Proteine entscheidend und eben auch die Kohlenhydrate, dass man die Regeneration da schon einleitet und jetzt eben auch wieder wirklich nicht vergessen, das Trinken nach dem Training, weil eben da auch die Mineralien und auch das Wasser an sich, also unser Körper besteht ja zu über 50% aus Wasser, dass wir eben diese Verluste ausgleichen. Und wenn man diese 3 Punkte beachtet, also Kohlenhydrate, Eiweiß direkt nach dem Training plus Trinken, ja, also ich meine, im Shake beispielsweise ist ja dann sozusagen die Flüssigkeit ohnehin schon mit drin, dann halt auch nicht gerade irgendwie die 3,5% Fettmilch, wenn es geht, ne? Weil da eben wieder das Fett ist, was die Nahrungsaufnahme oder Nährstoffaufnahme verlangsamt, da macht man schon einiges richtig. Also das sozusagen direkt nach dem Training. Und wenn man dann so 2 bis 3 Stunden später eine ordentliche Mahlzeit macht, wo dann eben auch die Fette mit drin sein dürfen, dann hat man, was die Regeneration angeht, einfach schon sehr viel richtig gemacht.
Voll gut, also das sind die wichtigsten Punkte jetzt auch. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz auf den Punkt Rest Day einzugehen, wenn jetzt, also weil ich erlebe das einfach auch durchs Coaching, dass halt ganz oft der Gedanke da ist, der an sich nicht unlogisch ist, der ist schon logisch und clever gedacht. So, okay, ich habe jetzt einen Rest Day, an dem Tag trainiere ich nicht. Beispielsweise habe ich dann rechnerisch 300, 400 Kilokalorien weniger an Umsatz. Ne? Also darf ich bei der Ernährung auch diese 300, 400 Kilokalorien nicht essen so. Also ich meine, das denken eben einige, die jetzt gerade am Anfang stehen so. Und jetzt der Punkt aber an diesem Rest Day will man ja auch einfach, dass man gut regeneriert, dass eben entsprechend das passiert, dass du am nächsten Tag oder 2 Tage darauf wieder folglich Vollgas geben kannst. Ja, da vielleicht also der Punkt an Rest Day jetzt nicht unfassbar viel weniger essen und entsprechend einsparen und ja, was kann man dazu vielleicht noch sagen?
Ja, Gegenfrage. Hast du schon mal probiert, am Tag vor dem Beintraining irgendwie gut Pizza essen zu gehen? Da hast du wahrscheinlich mehr gegessen, als du normalerweise im Plan hast. Und wie war das Training am nächsten Tag? Also bei mir ist es immer ziemlich geil, muss ich gestehen. Deswegen so, wenn man sagt, an dem Tag davor, da die optimalen, das muss jetzt nicht die Pizza sein, also das ist natürlich nicht das optimale Essen, aber es geht nur darum, dass man sagt, man füllt sozusagen die Speicher am Vortag auf, damit man an dem Tag selbst dann leistungsfähiger ist, ist durchaus sinnvoll. Und jetzt die Kalorien extrem runterzuschrauben und dann eben auch gerade an den Kohlenhydraten einzusparen, das nicht unbedingt sinnvoll ist. Hier ist eher der Durchschnitt sozusagen entscheidend. Also wenn ich jetzt in einer Phase bin, wo ich zunehmen will, dann muss ich natürlich im Durchschnitt ausreichend Kalorien essen, damit das Gewicht hochgeht. Wenn ich in einer Diät bin, muss ich im Durchschnitt ausreichend oder ausreichend wenig Kalorien essen, dass das Gewicht nach unten geht. Das muss dann individuell abgestimmt sein. Ich finde es zum Beispiel persönlich total, also ich mag es nicht, wenn ich weiß, an einem Tag, wo ich nicht trainiere, habe ich viel weniger zu essen, weil dann habe ich erstens mehr Zeit, drüber nachzudenken und zweitens fehlt mir gefühlt die Energie am nächsten Tag. Also esse ich dann lieber an jedem Tag insgesamt ein bisschen weniger, aber dafür immer gleich.
Guter Punkt. Und ich denke, viele, die da gerade zuhören, werden das genau wissen, was du gerade beschrieben hast. Also, du hast ja dann alleine schon an dem Tag diese, keine Ahnung, 1,5 Stunden, sagen wir jetzt einfach mal, Trainingszeit nicht. Und dann heißt es auch noch, du hast noch eine Mahlzeit weniger oder generell viel weniger so. Also genau, von dem her, der Durchschnitt ist da entscheidend. Und das fand ich jetzt ganz wichtig, was du da noch zu wissen gegeben hast, Franzi, zum Punkt Ernährung, was wir da proaktiv tun können und beachten können. Ja, und dann würde ich jetzt zum Ende jetzt so zu unserer, vielleicht zum persönlichen Fazit auch kommen. Was kann man jetzt noch so zusammenfassend sagen zum Thema Regeneration und auch vor allem jetzt diesen großen Begriff und Wichtigkeit von Schlaf?
Also ich finde, das Fazit ist eigentlich, dass wir so viele Supplements zu uns nehmen und so viel optimieren, aber dieses Thema so stiefmütterlich behandeln, dass es eigentlich schon fast fahrlässig ist, mehr oder weniger. Also das ist eigentlich mein Fazit, dass wir da so viel Potenzial verschenken und an so vielen anderen, viel weniger wichtigeren Stellschrauben versuchen zu drehen, als dass wir diese wirklich wichtigen Stellschrauben wie Schlaf und Regeneration einfach mal uns mehr annehmen und hier vielleicht auch einfach ein bisschen mehr nachlesen und uns ein bisschen mehr weiterbilden. Also viele, die können sich so viel weiterbilden, was irgendwie, ja, Trainings, wie viele Wiederholungen mache ich jetzt? Mache ich jetzt 6 oder mache ich jetzt 7 Wiederholungen oder nehme ich jetzt irgendwie 70 oder 80% von meinen One Rep Max oder mache ich jetzt diese Rest in Reserve von 2 oder 3 oder 4? Also da können wir uns alle einlesen, dass es kracht. Ja, da gibt es eigentlich gar kein Ende. Aber zu Regeneration und Schlaf, ja, da befassen sich die wenigsten mit und ich glaube, da haben wir viel Potenzial, was wir verschenken.
Franzi, danke dafür. Und ich finde auch wirklich, wir haben jetzt damit einfach eine ganz arg tolle, auch irgendwo wieder Aufklärungsarbeit, Recherche, Sparen, wenn jetzt die Leute das auf den Ohren haben, ja, geleistet. Weil klar, das kann man sich auch alles irgendwie zusammensuchen. Aber das ist so wichtig. Und was du gerade gesagt hattest, das finde ich auch total, ja, muss ich sagen, auf jeden Fall ein Fazit, was ich auch persönlich draus wieder mitnehme, ist so, wenn wir überlegen, wir nehmen dann halt doch mal schnell vielleicht nochmal das Supplement, nochmal zusätzlich Magnesium. Ach, Melatonin gibt es auch noch, fördert auch meinen Schlaf. Oh, ich habe Ashwagandha gehört, abends zu nehmen, ne? Zack, bumm, bestellt. So. Und ich denke mir aber eigentlich, der viel einfachere, kostensparendere und irgendwie logischere Weg ist, einfach mal dieses natürliche, wie kann ich denn mal bei mir gucken in meinem Leben, wie ich gerade eigentlich hygienisch unterwegs bin, was meinen Schlaf angeht und generell meine Regeneration angeht und eben die besagten Punkte. Also es ist oftmals viel einfacher, wie wir vielleicht irgendwie glauben. Und ja, finde ich also ganz arg hochwertig. Und was ich auch noch als Fazit für mich tatsächlich mitgenommen habe, ist, Franzi, was du gesagt hast, dass wir Menschen ja auch da drauf ist ja irgendwo, ich sage immer so, Social Media und auch das, was wir hier machen, ist auch ist im Endeffekt ja auch, sind Medien, die auf den Ohren gerade von Leuten sind. Ich sage mal, es ist weder gut noch schlecht. Es ist das, was wir draus machen als Menschen. Aber was ich damit sagen will, ist, da draußen ist super viel Information, die Leute sind sehr viel eben hier unterwegs, was eben nicht ausschließlich schlecht ist. Ja, man kann sich da auch sehr gut darüber informieren, über die einzelnen Themen. Nur was ich feststelle, eben in meinen Umfeldern, mit den Leuten, wo ich zusammenarbeite, dass halt viele mit dem Informationsfluss und aber dann auch wirklich teilweise total überfordert sind, für sich selber gar nicht mehr wissen, was gerade richtig, was es falsch ist, viele Dinge total überdenken. Und dieses Überdenken, das ist der Punkt. Also jetzt als Beispiel auf den Schlaf bezogen, wie du sagtest, Franzi, wenn ich doch einfach gut schlafe und alles gut ist und ich gehe abends um 10 ins Bett und wache morgens um 6 von alleine auf oder um 5:30 Uhr, hey, dann macht euch nicht so einen Kopf drüber, dann nimmt für euch aus der Folge mit, hey, perfekt, geil, läuft bei mir, cool. Vielleicht kann ich irgendwie noch beim Thema Ernährung performancetechnisch was optimieren, ne? Oder eben mal probieren, 8 Stunden vorm Schlafen gehen, kein Koffein mehr zu trinken. Einfach als Versuch habe ich jetzt auch mal für mich mitgenommen. So, das sind ja dann auch irgendwie coole Sachen. Aber dann müssen wir das Thema auch gar nicht überdenken und größer machen, wie es ist, ne? Ja, an der Stelle, wow, war eine ganz arg umfangreiche und hochwertige Folge wieder. Ihr Lieben, lasst uns gerne Liebe da. Und damit meine ich, lasst der Franz jeglichen Support da. Ihr wisst, wie ihr sie supporten könnt. Geht auf ihr Profil, bestellt bei Olymp mit Franzis Code. Lasst uns auch gerne Feedback da, schreibt uns. Es ist für uns immer ganz hochwertig zu wissen, hey, was hat euch die Folge gebracht? Hat es euch getaugt? Was würdet ihr gerne auch mal als Folge hören? Und ja, dann teilt die Folge auch mit euren Leuten, dass mehr sie hören. Und dann würde ich sagen, ihr da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss, gut.